Erste Fußballerinnerung tatsächlich, dass ich einen Plastikfußball von meinem Bruder ins Gesicht geschossen bekommen habe. Das war der erste Berührungspunkt. Nee, ich bin mit meinem Bruder zusammen bei meiner Mutter aufgewachsen. Wir hatten einen riesen Garten, wo immer ein Fußballtor stand, manchmal auch zwei. Und wir hatten eine unfassbar tolle Kindheit, sind super behütet, und beschützt aufgewachsen. Und konnten uns in allem ausprobieren, was wir wollten. So habe ich mal mit Tennis gestartet tatsächlich. War auch gar nicht so untalentiert, muss ich sagen. Aber der Tennistrainer sagte dann auch irgendwann, du spielst immer Fußball mit den Tennisbällen. Wie wär's denn mit Fußball?
Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts Pur, der HSV, zu der ich auch diese Woche wieder oder dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegener begrüßen.
Moin Tom, schön, dass wir wieder hier sind.
Moin Lars, es ist die 38. Folge, zu der wir euch alle begrüßen und vor allen Dingen auch unseren heutigen Gast, eine Spielerin der HSV-Frauen, die hier am vergangenen Sonntag Geschichte geschrieben hat, war Teil des zuschauerstärksten Frauenfußballspiels auf Vereinsebene auf deutschem Boden ever. Gratulation dazu erstmal, das war wirklich schön anzusehen, wir waren mit dabei, außergewöhnliche Atmosphäre, ganz tolle Stimmung und du bist schon seit 2016 Teil der HSV-Frauen, die Rede ist von der Nummer 19 der HSV-Frauen-Angreiferin Viktoria Schulz. Moin Vicky, schön, dass du hier bei uns in der Sendung bist.
Vielen lieben Dank, mal moin erstmal und schön, dass ich da sein darf.
Freude ist ganz unsererseits. Ja, Vicky, wir nehmen hier am Mittwochvormittag auf, sprich dieses historische Spiel, das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen ist jetzt 3 Tage alt. Ja, wie blickst du darauf zurück? Was schießt dir so als erstes in den Kopf?
Ich muss fairerweise sagen, als ich eben hierher gefahren bin, habe ich noch ein paar HSV-Lieder erstmal gehört. Und tatsächlich, also die Tage waren echt extrem. Also auch heute ist man irgendwie noch ein Stück weit kaputt. Das war schon Wahnsinn. Also so der Mix aus Anspannung die letzten Wochen, irgendwie sich darauf vorzubereiten. Dann ist der Tag der Tage gekommen. Dann lässt man alles auf dem Platz. Einige gehen über 120 Minuten. Da war man Montag natürlich extrem leer, muss man schon sagen. Also nicht nur die körperliche Anstrengung, auch einfach das mal alles zu verarbeiten. Dass 57.000 plus wie viele auch immer am Fernsehen zugeschaut haben. Ja, auf einschauen. Entsprechend befindet man sich immer noch irgendwie in der Regeneration gefühlt, aber ab heute geht es dann auch wieder los, den Kopf zu richten. Aber ja, es war schon viel mental und körperlich zu verarbeiten. Das kann man nicht verhehlen, muss ich sagen.
Konntest du danach eigentlich richtig schlafen oder wie
gar nicht.
Kann man sich den Abend und die Nacht vorstellen und die Verarbeitung?
Also wir saßen noch echt eine ganze Weile in der Kabine, haben uns ausgetauscht über Szenen. Klar, die ein oder andere hat man dann auch nochmal getröstet. Man hört es ja immer wieder, dass so Nächte nach dem Spiel, gerade bei so Stadionspielen, immer schlecht sind. War es auch. Also ich glaube, ich kam in Summe auf 2-3 Stunden Schlaf. Entsprechend war der Montagmorgen mit dem Arbeitstag, also hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gedacht, ich war feiern oder so. Ja. Es war schon doll, aber klar, also es war auch da schon viel drauf blicken und stolz sein, krass, was war das heute eigentlich, und gar nicht so sehr an Hadern, weil wir können immer noch mega stolz sein, im Halbfinale gestanden zu haben und vor allem, das finde ich dann auch immer wichtig, sich nichts vorwerfen lassen zu können, weil wir einfach alles da gelassen haben, was ging. Und dann ist es am Ende ein Erstligist, gegen den man scheitert. Das ist dann, wenn man aus der Überzahl so wenig macht, vielleicht dann auch in Ordnung. Aber ja, das war eine sehr, sehr kurze Nacht in jedem Fall.
Wir wollen gleich noch mal ein bisschen über dieses Spiel auch sprechen. Aber es war natürlich absolut auch das Rekordspiel. Alle sind auch begeistert, egal vom Ausgang von diesem Spiel. Und wie es bei uns hier in dem Podcast auch der Fall ist, haben wir auch Fragen gesammelt. Und die erste stellt einer, der das schon öfter auch im Volksparkstadion erlebt hat. Und er hat natürlich eine ganz spezielle Frage auch für dich.
Hey Vicky, hier ist Noah. Ich war ja am Wochenende auch im Stadion. War ein sehr schönes Spiel. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat. Aber ihr habt wirklich sehr gut dagegen gehalten und alles gegeben. Und ich wollte dich einmal fragen, wie das für dich war, vor 57.000 zu spielen. Ich hoffe, du hast sehr genossen. Aber ich wollte einfach mal fragen, war es für dich ein Unterschied, vor so vielen Menschen zu spielen? Oder hast du das ausgeblendet? Wie hast du die Atmosphäre im Stadion wahrgenommen?
Ja, Linksverteidiger Noah Katterbach, der hat sein Profidebüt einst auf Schalke gegeben, also auch in einem feurigen Umfeld vor einer tollen Kulisse. Nach der Frage, wie hast du es wahrgenommen? Was waren die Unterschiede?
Klar, es war ein extremer Unterschied zu sonst, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, auf unserem anderen Platz sind maximal 600 Zuschauer zugelassen. Das ist dann ein gewaltiger Unterschied. Es war aber ehrlicherweise keine Belastung. Also das, womit man sich natürlich auch vorher auseinandersetzt, oh, sind wir nervös, verändert man irgendwie sein Spiel, ist man zu aufgeregt. Das war es gar nicht, es war pure Vorfreude. Und das hat sich grundsätzlich einfach in Energie umgewandelt. Und das Coole ist, wenn man das dann auch merkt, okay, man kann das gut kanalisieren, dann pusht und hypt einen das ja noch doller. Und die Massen hatten einfach wahnsinnige Auswirkungen. Also ich habe uns auch selten so viel Stratzen sehen übers Feld, muss ich sagen. Das hat in jedem Fall mit der Kulisse zu tun und das wird immer einzigartig bleiben, definitiv.
Man malt sich ja sicherlich im Vorfeld so aus, wie es sein wird, da unten auf dem Platz zu stehen. Wie hast du es denn dann selbst erlebt, als du fürs Aufwärmen reingekommen bist oder auch beim Einlaufen vor dem Spiel und auch während des Spiels?
Gefühlt war es ein
Ja.
Fiebertraum. Ja, das schon. Klar malt man sich das aus und wir hatten ja jetzt schon das Vergnügen, da unten schon auch einmal zu stehen. Aber ob es halt 16.500 oder 57.000 sind und wirklich jeder letzte Platz im Oberrang auch noch belegt ist, die Wucht beim Aufwärmen allein schon, das war gigantisch. Also man muss fairerweise sagen, man schnallt das in dem Moment gar nicht so, auch so sehr man es versucht. Weil wir sind halt immer noch für das Spiel da und du hast deine Abläufe, du musst dich aufwärmen, du musst dich konzentrieren. Und klar ist dann, dass der Fokus irgendwie aufs Spielfeld begrenzt dann irgendwo auch ist, aber du nimmst es ja trotzdem die ganze Zeit wahr. Und was wir auch für Kommunikationsthematiken so hatten, also allein die Ansagen beim Aufwärmen, alles, was mehr als 3, 4 Meter waren, hast du gar nicht mehr gehört. Das kannst du halt gar nicht üben, weil wir in diese Situation meistens nicht kommen. Und es war schon ein großer Unterschied, aber das nehme ich ehrlicherweise gerne in Kauf, um dann da zu spielen.
Hattet ihr euch denn über genau die Sachen vorher auch ausgetauscht und Gedanken gemacht? Also direkt auch gesprochen, das kann passieren mit euch. Ihr werdet nicht mehr so viel hören. Wie stellt man sich darauf ein? Habt ihr das wirklich auch in der Woche dann im Training thematisiert?
Ja, auf jeden
Oder
Fall.
untereinander
Also
auch?
wir hatten es damals beim DFB-Pokalspiel am Millerntor erstmals dann ja erfahren und uns da tatsächlich auch vorbereitet. Also es fängt bei Übungen an, dass du immer wieder als Trainer dann nur kleine Kommentare abgibst, explizit auch nur an eine Seite und du es dann halt Spielerin für Spielerin weitergibst übers Feld. Da kamen wir jetzt schon mal in den Genuss, das ein paar Mal dann auch in Drucksituationen halt machen zu müssen. Also das hat schon ganz gut geklappt, aber ich muss fairerweise sagen, irgendwann machen deine Stimmbänder auch nicht mehr mit, wenn du versuchst, gegen so eine Kulisse irgendwie gegen anzubrüllen. Das geht schon fast nur, wenn du dich dann bei der Ecke irgendwie im 16er triffst. Aber wie gesagt, da kann man sich drauf einstellen, das haben wir auch getan. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das bei den Herren selbiges. Dass einfach nicht alles ankommt, wie halt in einem Trainingsspiel oder in einem Testspiel, wo man deutlich mehr hört.
Was war denn das Beeindruckendste noch, was vielleicht auch anders war, als du dir das vorher vorgestellt hast? Du hast ja jetzt eindrucksvoll beschrieben, wie sehr dich das auch gepusht hat. Also war das zum Beispiel genauso, wie du das vorgestellt hast? Gab es irgendetwas, was auch nochmal ganz überraschend war?
Überraschend ist, glaube ich, alles an dem Tag. Natürlich hat es gepusht, aber es waren auch viele, viele Kleinigkeiten, die Momente, wo wir ins Stadion gefahren sind und das Stadion noch gar nicht eröffnet war und Tausende von Leuten schon draußen standen, auf dem Weg zum Stadion, jedes zweite Auto gefühlt gehupt hat oder eine HSV-Fahne rausgehangen hat. Darauf kannst du dich gar nicht vorbereiten, weil du mit so viel Zuspruch gar nicht rechnest. Und das war unfassbar schön. Auf der anderen Seite dann auf dem Feld. Jedes Tackling, jede Balleroberung war gefühlt wie ein Tor. So wurde es zumindest bejubelt. Und klar träumt man davon mal irgendwann, aber dass das so, so ein Feedback für Leistung und für Einsatz und für unsere Aktion und unser Handeln gibt, ist natürlich überragend. Also ich habe lange versucht, irgendwie die letzten Tage da wirklich mal kurz und knapp die richtigen Worte zu finden, aber wahrscheinlich gelingt das erst in ein paar Wochen oder Monaten, weil dafür ist es ehrlicherweise irgendwie immer noch zu surreal.
Auf dem Feld ist ein gutes Stichwort. Wir wollen natürlich auch einmal ein bisschen ins Spiel reingehen. Wie hast du das erlebt, diesen packenden Spielverlauf, weil ja ein Pokalkrimi wie im Buche steht?
Ich glaube, wir sind extrem gut ins Spiel reingekommen, hatten natürlich unseren Plan, wie wir pressen wollen, wie wir Bremen ärgern wollen, weil wir natürlich auch wissen, wie ihre Spielanlage ist, wer da so die Highlight-Spielerinnen sind. Das hat zu 100% geklappt. Man merkt es dann ja auch, wenn der Gegner sich irgendwann selber gegenseitig angiftet, dann weiß man hat einiges richtig gemacht. Ich glaube, uns hat dann so im letzten Drittel hier und da dann nochmal der letzte konsequente Pass, die letzte Zielstrebigkeit irgendwie zum Tor gefehlt. Hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, aber gehen dann, glaube ich, mit einem richtig guten Gefühl in die Halbzeit. Und tatsächlich glaube ich schon in der Nachbetrachtung, dass halt der Platzverweis enorm viel verändert hat, weil bis zu dem Zeitpunkt vom Gefühl hatten wir alles im Griff. Und eigentlich begünstigt der Platzverweis das ja nur noch mehr, aber wie der Fußball halt so spielt und man das schon tausendmal gesehen hat, gefühlt wird es dann nicht einfacher gegen 10 Gegenspielerinnen. Und irgendwie kristallisierte sich das auch so heraus. Klar, dass wir dann das Tor kassieren, so spät dann auch noch, war nicht zwingend nötig und hat sich, finde ich, auch nicht konkret angebahnt, dass das passiert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben uns extrem teuer verkauft, können super stolz darauf sein. Und ich glaube, das ist auch das Thema, weshalb wir mit dem Auftritt zufrieden sein können. Wir haben alles da gelassen, was ging. Und am Ende ist es keine Schande, gegen den Erstligisten rauszufliegen, auch wenn, und das hatte Horst, glaube ich, gestern, als er beim Training war, ganz gut zusammengefasst, ihr hattet es in der eigenen Hand. Und das muss man sich auch erstmal erarbeiten, in diese Position zu kommen. Natürlich schade, dass wir es dann nicht gezogen haben, aber alles in allem war es ein richtig, richtig guter Auftritt. Dann vielleicht halt nicht mit den ganz, ganz zwingenden Möglichkeiten oder dem Quäntchen Glück, das Ding dann zu ziehen.
Da kurz einmal eingehakt, Horst Rubesch war beim Training, hat nochmal eine Ansprache gehalten.
Ja, wir hatten gestern dann wieder, sind wir alle zusammengekommen, da war Horst dann auch dabei. Und hatte tatsächlich noch vor der Videoanalyse einmal das Wort ergriffen. Hat seinen extrem großen Stolz geäußert, uns da auch nochmal sehr, 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 sehr gutes und lobendes Feedback zurückgegeben. Und natürlich von so einem erfahrenen Mann, der schon alles gesehen hat in dem Sport, dieses eigene Gefühl, was man dann irgendwie hatte, doch auch nochmal gespiegelt zu bekommen, ist natürlich, können wir uns am Ende nichts von kaufen, so ehrlich muss man auch sein, aber ist natürlich schön dann zu hören und sagt auch, dass wir halt in jedem Spiel jetzt so weitermachen müssen. Natürlich war das ein Highlight, aber wir haben jetzt noch 7 Spiele und auch da haben wir es in der eigenen Hand und mit so einer Leistung, glaube ich, brauchen wir uns da nicht verstecken.
Wie hast du da generell diesen Spagat bewältigt zwischen sportlicher Enttäuschung natürlich und zugleich diesem Stolz über das ja Geschaffte, das Erreichte, dass man die Massen hier so mit sich ziehen konnte?
Gute Frage. Ich könnte auch gar nicht sagen, ob man es geschafft hat.
Ist noch ein Prozess aktuell.
Ja, total. Mhm. Also ich glaube, unmittelbar danach, an dem Abend, man muss die Enttäuschung auch zulassen, weil, also wir wollten ins Finale, auf Teufel komm raus. Aber nichtsdestotrotz, auch die Ehrenrunde danach, wenn du wirklich jeden Rang siehst und alle stehen und applaudieren, das gibt dir ja ein anderes Gefühl. Und auch da gab es schon die Momente, wo die Enttäuschung nichtsdestotrotz überwogen hat, aber unglaublich viel Stolz für das Geleistete dabei war. Und klar, wenn man dann wieder bei der Familie ankommt, auch da die trotzdem glücklichen Gesichter sieht, weil sie vor Stolz und Freude einfach platzen, das hilft dann natürlich, das Ding auch abzuhaken. Und viel Zeit bleibt dann ja ehrlicherweise auch nicht, weil am Sonntag geht's nach Mönchengladbach wieder und da kämpfen wir um die nächsten 3 Punkte. Deshalb, im Prozess muss es halt ein Fußballspiel sein und das ist dann mit dem Trainingsauftakt meistens auch wieder abgehakt, aber ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen, wir sind Menschen und das so ein emotionales Ding, ein emotionales Ereignis da ein bisschen länger braucht, ist, glaube ich, auch mehr als in Ordnung.
Vielleicht noch einmal zu dem emotionalsten Punkt in dem Spiel zurückkommt noch, würde mich noch einmal interessieren, bei dem 0-1, warst du, konntest selber gar nicht mehr eingreifen, hast schon alles gegeben, hast auf der Bank Platz genommen. Wir haben das im Vorgespräch einmal auch von Tom nochmal gehört. Man hat da auch so eine Einstellung gesehen, ihr habt doch wart schon, der Blick war schon so, ich habe alles gegeben und dann fällt dieses Tor. Mhm. Da wart ihr dann aber alle in der Ecke. Was hat dieser Moment nochmal so bei dir ausgemacht und hast du daran geglaubt, dass da dieser Ausgleich noch fällt?
Ja, absolut. Also ich fand, dafür waren wir auch einfach viel zu oft in den gefährlichen Räumen, wo halt einfach dann auch immer ein Tor daraus resultieren kann. Geglaubt haben wir immer dran. Dass natürlich diese Freischussposition, da muss ich sagen, saß ich auf der Bank und dachte, Mann, ey, warum stehst du jetzt nicht noch selber auf dem Feld, weil das echt eine coole Position ist, die ich häufig geübt und trainiert habe. Aber so, wie es dann abgelaufen ist, war überragend. Und klar, wir haben immer dran geglaubt, auch danach. Und auch als das 1-2 gefallen ist, warum nicht nochmal einen Ausgleich machen? Ne? Es geht jederzeit. Dafür waren wir zu gut drin, aber klar, mit dieser Hoffnung und dem dran glauben ist die Enttäuschung im Nachgang natürlich dann auch größer. Aber es wäre schlimm, wenn wir an dem Tag nicht dran geglaubt hätten.
Hat beim Tor selber bei dir dann nochmal der Affekt einfach so ein Jubel ausgelöst, weil du warst mittendrin in der Traube und bist auch als Letzte da wieder raus?
Auf jeden Fall, also ich hätte nicht gedacht, dass der Sprint noch drin ist, war er aber, und klar, das sind Glücksgefühle pur. Ich glaube, gefühlt war die Bank und alle, die im Staff und auch nicht im Kader drumherum waren, waren früher bei Stöcki als alle, die auf dem Feld standen. Klar, das war Wahnsinn und es war auch gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen aus der Traube. Aber das war eine Explosion, genauso wie es sich ehrlicherweise auch drumherum wie eine Explosion anfühlte. Also in meinen Gedanken flog das Dach halt weg. Auch in vielen, vielen Videos danach kam das ja auch ähnlich rüber von der Stimmung.
Das haben auch die Zuschauer auf den Tribünen gedacht. Das Dach fliegt weg. Das kann ich bestätigen. Du warst als Letzte bei Stöcki. Du hast dir noch was gesagt oder hast dir noch einen Weg gegeben? Jetzt
ich habe ihr das auf jeden Fall. Ich habe ihr ehrlicherweise gesagt, dass ich es ihr von Herzen gönne und sie es einfach nur verdient hat. Abgesehen davon, dass es ein unfassbares Spiel von ihr war, mit so viel Routine, so viel Cleverness, so viel Stellungsspiel und Spielintelligenz, hat sie ihrer Gegenspielerin ehrlicherweise komplett den Schneid abgekauft, und das feiert man dann ja in der Offensive auch, wenn man sieht, deine Viererkette hat da alles im Griff hinten. Und wir können uns ehrlicherweise keine bessere Kapitänin vorstellen. Die macht so viel für uns, nimmt so viel Verantwortung auf ihre Schultern, und dass dieser Moment dann ihr gehört, und ich glaube, man sieht es ja auch an ihrem Jubel, weiß gar nicht wohin mit den Armen, mit den Beinen und wohin renne ich überhaupt und wo endet dann auch das Feld. Ich habe fast Angst, dass sie den Kameramann da umläuft. Es ist einfach klasse, dass ihr dann dieser Moment auch gehört.
Der nächste Moment gehört ihr auch, denn wir haben auch eine Frage von ihr.
Hallo liebe Vicky, hier ist die Stöcki. Was mich bei dir schon immer begeistert hat, ganz abseits des Platzes, ist ein unfassbar umfangreicher Wortschatz. Nicht umsonst bist du eine gefragter Interviewgast oder hältst häufig Reden, auch bei Verabschiedungen. Und mich würde mal interessieren, was würdest du empfehlen, vor allem den jungen Spielerinnen, welche Wörter sollten sie definitiv in ihren Wortschatz aufnehmen, um eventuell auf die ein oder andere tricky Frage gut antworten zu können?
Wie immer Stöcki im Auto, da bekomme ich auch immer ihre Sprachnachrichten her. Vielen lieben Dank, Stöcki. Lustige Frage. Ich glaube, eine gute Antwort auf vielleicht nicht ganz erwünschte Medienfragen ist immer kein Kommentar. Aber nee, das habe ich tatsächlich schon häufiger gehört, und ich erinnere, dass Baumi in ihrer ersten Saison das eine Mal auch sagte, Vicky, du nimmst Wörter, die habe ich noch nie gehört. Ich mache es nicht bewusst, keine Ahnung, ob es aus dem Arbeitsumfeld kommt oder warum auch immer. Also kann ich das gar nicht so begründen, geschweige denn selber nachvollziehen. Aber ja, sie wissen, dass sie sich da auf mich verlassen können, wenn mal spontan eine Rede oder Verabschiedung oder was auch immer gebraucht wird. Dann heißt es, Vicky, mach mal eben. Und dann ist es Freestyle, ehrlicherweise. Aber da wächst man ja auch irgendwann rein. Und ja, so ist das da in dem Fall auch entstanden.
Aber du machst das dann auch gerne, dass du...
Also ich weiß mich jetzt ehrlicherweise nicht drum. Ist jetzt nicht, dass ich das zwingend machen muss, aber ich weiß, dass sich viele andere damit ein bisschen schwerer tun. Und bevor da jemand in unangenehme Drucksituationen kommt, mache ich das dann. Und ich glaube, es ist ja auch immer die Lockerheit, mit der man da rangeht, und geht ja auch nicht drum, dann perfekt und fehlerfrei zu reden oder sich nicht zu verhaspeln, aber meistens fällt mir dann die ein oder andere Anekdote dann doch relativ spontan ein und ja. So mache ich es dann ehrlicherweise frei von der Leber weg in dem Moment.
Haben wir uns den richtigen Gast heute für den Podcast auch ausgesucht, eine wortgewandte Person. Wir wollen natürlich, wie immer bei Pur der HSV, den Menschen hinter der Sportlerin in diesem Falle näher kennenlernen. Und da fangen wir häufig an, wo es angefangen hat, nämlich in der Kindheit, am Ursprung. Du bist eine gebürtige Hamburgerin, bist in Langenhorn aufgewachsen. Nimm uns doch mal mit, so was sind deine ersten, wahrscheinlich auch dann Fußballerinnerungen, die du so als Kind hast oder generell Kindheitserinnerungen?
Erste Fußballerinnerung tatsächlich, dass ich einen Plastikfußball von meinem Bruder ins Gesicht geschossen bekommen habe. Das war der erste Berührungspunkt. Nee, ich bin mit meinem Bruder zusammen bei meiner Mutter aufgewachsen. Wir hatten einen riesen Garten, wo immer ein Fußballtor stand, manchmal auch zwei. Und wir hatten eine unfassbar tolle Kindheit, sind super behütet und beschützt aufgewachsen. Und konnten uns in allem ausprobieren, was wir wollten. So habe ich mal mit Tennis gestartet tatsächlich. War auch gar nicht so untalentiert, muss ich sagen. Aber der Tennistrainer sagte dann auch irgendwann, du spielst immer Fußball mit den Tennisbällen. Wie wär's denn mit Fußball? Und ich hatte eine meiner engsten Freundinnen in der Grundschule, die hatte damals schon beim HSV gespielt. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, damals war es noch gar nicht so üblich, viele Mädelsteams zu haben, wo es rein Mädchenmannschaften halt gibt, sondern häufig gab es ja dann ein, zwei Mädels, die mal in der Jungsmannschaft mitgespielt haben. Da hatte der HSV aber schon zahlreiche Mädchenmannschaften, und dann hatten wir uns mal verabredet und dann bin ich einfach mitgegangen zum Training. Und das Ende vom Lied war, dass der Trainer nach dem Training vor der Haustür meiner Mutter stand und sagte, die bleibt bitte hier und die muss weiterspielen. So bin ich dann letztlich zum Fußball geraten, aber alles hat angefangen, mit meinem Bruder im Garten zu kicken. Das sind tatsächlich auch die Momente, die einem bei so einem besonderen Großereignisspiel auch im Vorfeld echt nochmal in den Kopf kommen, weil damit hat es angefangen, das macht Spaß so endet es dann fast. Also noch mehr Maxime geht ja fast gar nicht als ein volles Volksparkstadion. Da schließt sich echt schon der Kreis, muss man sagen.
Ja, also angefangen beim HSV war angefangen im Garten mit deinem Bruder, der 3 Jahre älter ist.
Genau, richtig.
Hat er dich da freiwillig auch mitspielen lassen oder ist es da auch mal zugegangen so, nee, dich möchte ich nicht dabei haben?
Nee, tatsächlich ganz im Gegenteil. Ja. Also wir haben echt jeden Tag gekickt, auch freiwillig hat er mich mitspielen lassen. Das war schon immer cool, vor allem wenn man es dann gemeinsam machen kann. Das ist ja auch nochmal eine andere Geschwisterbindung, die man da entwickelt. Das ein oder andere Foul musste ich da schon einstecken, weil 3 Jahre und das andere Geschlecht kriegt man ja nicht ganz kompensiert. Ja. Aber das war schon immer cool und hat riesen Freude gemacht.
Dann wollen wir dazu auch mal deinen Bruder hören mit dem prominenten Namen Robin Schulz, zwangsläufig.
Hallo Vicky, man kann ja wirklich sagen, du wurdest schwarz-weiß-blau geboren und für dich sind der HSV und euer sportlicher Erfolg eine absolute Herzensangelegenheit. Anders wird man deinen Einsatz und dein bedingungsloses Commitment und die unzähligen privaten Extra-Trainingseinheiten in den letzten 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich kaum umschreiben können. Als Kind war es für dich ja schon immer das HSV-Trikot, das du angezogen oder teilweise gerade noch aus der Wäsche gezogen hast, bevor du mich auf dem oft zitierten Bierdeckel ausgetanzt hast. Und Sommerurlaube waren, wenn ich mich zurückerinnere, eigentlich für dich immer nur vorgezogene Trainingslager. Ein Vorzeigeprofi also eigentlich, oder?
Eine Frage dabei hätte ich jedoch an dich. Wie blickt dein 27-jähriges Ich eigentlich auf deine, nennen wir es, Sporternährung als Teenagerin zurück? In diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast mit Tom und Lars und vor allem viel Erfolg für die verbleibenden Spiele diese Saison im Aufstiegskampf. Bleib gesund. Wir sehen uns auf dem Rathausbalkon. Ciao, tschüss, dein Bruder.
Ja, dein Bruder Robin.
So viel Lob und dann reitet er mich da so in die Scheiße rein, jetzt am Ende.
Geschwisterliebe,
Ja,
oder?
ich sag's dir, ich sag's dir. Ja, also wie man unschwer vermuten kann, war meine Ernährung, ich glaube, wie bei jedem Teenager, ausbaufähig. Auch heute habe ich so das ein oder andere Guilty Pleasure, was beim Cheat Day dann nochmal zur Geltung kommt. Ich liebe einfach Pizza, also rauf und runter. Das war auch zu der Zeit echt häufig dann auf dem Tisch. Aber ja, auch da wird man natürlich, sobald man älter wird, ein bisschen vorsichtiger und kriegt dann natürlich auch die richtigen Tipps und Tricks. Aber da hat er schon eine Leiche im Keller gefunden, das muss ich ihm lassen.
Welche Pizzen würde man da im Keller anfinden?
Tatsächlich Margarita, also dann auch ganz klassisch, aber ja, es gab mal, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ein Pizzaservice, der wusste schon immer Bescheid, wenn meine Nummer nur aufblinkt. Dann wusste er, was ich wollte und sagte, wir kommen vorbei.
Okay.
Aber das ist zum Glück schon ja, einige Zeit her.
Das heißt, die Sommerurlaube gemeinsam waren in Italien?
Nee, das nicht. Das könnte man vermuten. Aber da hat er schon recht. Also wir waren häufig auf Mallorca oder in Spanien halt unterwegs und ist auch zum Leidwesen meines Freundes jetzt noch echt immer das Thema, dass ich unfassbar viel Sport in der Zeit mache, auch wenn es halt in der Sommerpause ist. Aber ich finde, wenn Sport so einen großen Teil des Lebens einnimmt, dann hört das ja auch im Urlaub irgendwie nicht auf und entsprechend gab es manchmal auch Vormittags- und Nachmittagseinheiten. Ja, der Koffer war mehr voll mit Sportklamotten und Trikots als mit allem anderen. Das waren schon coole Zeiten damals.
War das auch schon in den jungen Jahren so, also als du mit deinem Bruder in Urlaub gefahren bist, mit der Familie, dass du schon trainiert hast, auch richtig bewusst oder einfach nur, ich bin sportverrückt, ich mache alles, egal vom Tennis, Schwimmen, Fußball?
Ja, sowohl als auch. Also in den Urlauben dann, klar, hat man auch mal was anderes gemacht und auch mal eine Runde Tennis gespielt, aber das war schon sehr, sehr häufig konkret aufs Fußball ausgerichtet und dann hat man immer einen eigenen Ball mitgenommen für den Fall der Fälle, dass es da keinen Ball geben sollte. Und nee, das bestand dann schon aus Konditionseinheiten und Krafttraining und da habe ich mir dann so meinen eigenen Trainingsplan meistens ausgetüftelt. Das war dann schon immer so. Früher hat er immer gesagt, das ist nicht normal und ich habe es gar nicht verstanden. Weil ich dachte, macht doch jeder so. Scheinbar nicht. Aber ja, der Treiber war die Freude darauf, dass es wieder losgeht und ich glaube, diesen inneren Trieb, immer besser sein zu wollen und immer besser zu werden, den hatte ich vor allem in jungen Jahren dann auch schon extrem, extrem ausgeprägt und ja. Dann habe ich entsprechend viel Sport gemacht, auch im Urlaub.
Und ist gefühlt nie weniger geworden, wie du eben so ein bisschen anklingen lassen hast, zum Leidwesen deines Freundes. Also auch jetzt im Urlaub ist es für dich schwierig, einfach mal 5 gerade sein zu lassen.
Ja, sehr, muss ich sagen. Also ich erinnere mich, vor 2 Jahren sind wir nach Frankreich gefahren und der ganze Kofferraum war mit Kettlebells, Resistance Bands und sonst was gefüllt. Da musste ich auch echt gute Argumente haben, dass wir das alles mitkriegen. Also ja, auch da hat sich nichts verändert. Es macht halt einfach Spaß und irgendwann ist es ja auch Routine und keine Verpflichtung, das zu tun. Klar sollen wir uns alle fit halten und haben auch die Trainingspläne, aber das ist alles Add-on, was quasi aus meiner Motivation heraus dann resultiert.
Aber gibt es dann manchmal auch Momente, wo du sagst, okay, jetzt lasse ich bewusst auch 5 gerade lassen und über eine Zeit, oder kommt es sofort irgendwie wieder, dass man das auch unbedingt braucht, dass es wie so eine Droge ist?
Ja, ist unterschiedlich. Also klar, mit zunehmendem Alter meldet sich hier und da der Körper dann irgendwann auch mal. Und gerade dadurch, dass ich ja hauptberuflich auch noch arbeite, muss man sich da ganz konkret auch die Pausen nehmen. Da habe ich aber ein sehr, sehr gutes Körpergespür und weiß dann auch, okay, jetzt ist es auch mal in Ordnung. 1, 2 Tage, vielleicht auch mal eine Woche zu der Sommerzeit dann nicht zu tun. Das ist auf jeden Fall auch drin. Also das wäre auch verrückt, wenn nicht, weil ein Mix aus An- und Entspannung muss es dann ja doch sein.
Das hat dein Bruder Robin vorhin schon so ein bisschen deine Leidenschaft für den Fußball und auch den HSV skizziert, hat gesagt, du warst oder bist praktisch schwarz-weiß-blau geboren. HSV-Trikots waren immer am Mann. Er selbst ist übrigens auch ein HSV durch und durch, sprach im Vorgespräch auch immer nur von uns, wenn er über den HSV gesprochen hat. Das ist so der eine familiäre Teil, aber ihr habt beide dann entsprechend auch einen sehr prominenten Großvater, und zwar Willi Schulz, der ja nur ein paar Straßen oder auf der gleichen Straße, glaube ich, 300 Meter entfernt vom Elternhaus auch gewohnt hat. HSV-Legende von 1965 bis 73 hier gewesen. World Cup Willi, 3 WM-Teilnahmen, 66 mal DFB-Pokal, DFB-Nationalmannschaft gespielt. Also,
das wäre krass, 66.
Ja, das wäre viel gewesen. Ja. Also 66 Länderspiele absolviert. Eine Ikone des HSV. Wie bist du mit dem groß geworden? Welchen Einfluss hat er auf diese Sachen auch genommen, auf Fußball und den HSV?
Auf den Fußball grundsätzlich gar nicht. Auf die Leidenschaft natürlich extrem, weil er mit uns ebenso immer im Garten gestanden hat und hat mitgekickt. Wir haben oft zusammen Fußball geguckt am Wochenende. Wir sind dann mit dem Fahrrad rübergefahren zu ihm und haben dann alle zusammen geguckt. Also die Verbindung da zu ihm über den Sport war oder ist ja immer noch gigantisch. Das kann man aber als Kind gar nicht so einordnen, dass es ein berühmter Opa ist. Für mich ist es halt einfach nur Opa. Und dass er natürlich die ein oder andere Geschichte mehr auf Lara hat, die dann auch so das Profi-Dasein mit sich gebracht hat, war natürlich immer extrem begeisternd für uns, viele Anekdoten, die man da mitbekommen hat. Aber auf der anderen Seite auch, wo er einem als Kind natürlich viele Tipps mitgibt und natürlich auch noch aus einer anderen Generation kommt, also wo das so mit Stutzen abschneiden anfing und allen so einem Firlefanz, das versteht die Generation natürlich nicht so und sagt, was machst du da? Lass sowas. Das ist natürlich schön, dass diese Begeisterung über drei Generationen hinweg dann so verbindet und macht eine Riesenfreude.
Was sind so Tipps, Ratschläge, Anekdoten, die du mitgenommen hast, an die du dich zurückerinnerst?
Boah, sehr viele. Also auch er hat natürlich unter großen Trainern trainieren dürfen, hat da viel mitbekommen. Aber ich glaube, gerade als Kind, wo es um viel Freude einfach geht, um probier dich aus, sei mutig, entwickel dein Spielstil und deine Persönlichkeit auch, hat er immer einfach den Ratschlag gegeben, vertrau darauf, was du kannst. Natürlich schimpft man auch mal über einen Trainer, das gehört auch dazu. Und da hat er mir auch immer nur mitgegeben, spiel das, was du kannst, vertrau darauf. Die Trainer wollen nur das Beste für dich. Sie können auch nicht alles sehen, können auch mal falsch liegen, aber mach da einfach weiter, weil so Namen wie Sepp Herberger ihn einfach trainiert haben und natürlich auch viel mitgegeben haben. Und da klebt man natürlich an den Lippen, weil da muss viel Wahrheit dran sein. Und wenn man die berücksichtigt, ist man da, glaube ich, schon gut aufgestellt. Aber alles in allem, glaube ich, ist auch sehr dafür bekannt, halt sein Ding gemacht zu haben auf dem Feld und da mit breiter Brust und viel Präsenz vorangegangen zu sein. Und das hat er mir und meinem Bruder auch natürlich mitgegeben, dass man auch eine große Verantwortung auf dem Feld hat. Tatsächlich hat sich das irgendwie doch sehr bei mir wieder gespiegelt, dass ich das sehr, sehr gerne mache auf dem Feld, da irgendwie auch Bezugspunkt zu sein und jüngeren Spielerinnen zur Seite stehen zu können, vielleicht hier und da auch einfach mal Druck abzunehmen. Das sind so doch schon Themen, die, glaube ich, auch in seinem Wesen begründet sind.
Hast du einen Moment, wo du dann festgestellt hast, am Anfang war es gar nicht so bewusst, was er auch für einen Namen und für eine Vita hat beim HSV. Wann ist das erste Mal so weit, war das so, oh Mensch, den kennen einige und gibt es da einen Moment?
Ja, ich glaube ausschlaggebend, ich war natürlich häufig mit ihnen im Stadion auch. Das war fast unmöglich, da irgendwie undercover durchzukommen. Viele Menschen haben seinen Namen gerufen und die ersten Mal habe ich es nicht verstanden. Okay, scheinbar kennen sie ihn. Was das genau heißt, keine Ahnung. Aber klar, das realisiert man dann und ja, trifft dann natürlich auch auf namhafte Personen im Verein, wo man dann weiß, okay, das wäre sonst so eigentlich gar nicht möglich. Das ja, hat man dann auf jeden Fall schon sehr, sehr schnell gemerkt, aber war immer sehr schön dann auch zu sehen, wie er sich darüber dann ja trotzdem schon als Opa immer noch sehr, sehr gefreut hat und mit vielen auch noch ins Gespräch kam, über alte Spiele, alte Zeiten zu sprechen.
Er hat immer sein Ding gemacht, hast du vorhin gesagt, gerade auf dem Platz. Du hast auch dein Ding gemacht, bist dann selbst Fußballerin geworden, Rücknummer 19. Die Leute rufen jetzt hier deinen Namen bei Viktoria Schulz. Gab es auch mal so ein bisschen in Anführungsstrichen eine Schattenseite, diesen Enkelin von Stempel zu haben? Hat dich das auch mal genervt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist ein bisschen einfacher im Herrenfußball, wenn du Sohn von oder Enkel von, man sieht es bei Levi Nazionali, ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil da immer ein Vergleich gezogen wird, aber ja, in dem Fall gar nicht. Ich bin sehr, 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 sehr stolz auf meinen Opa, was er alles geschafft hat. Und mache einfach meine eigenen Schritte, meine eigenen Fußabdrücke. Und das hat in der Hinsicht weder irgendwann belastet noch gestört, weil ja, ich ihn einfach darüber alles liebe und sehr, sehr, sehr stolz bin, was er da gemacht hat. Und ein bisschen nacheifern zu dem, was er geleistet hat, schadet ja auch nicht, wenn man da einen Ansporn hat, ja, identisch hinzukommen.
So sieht's aus. Ja. Hast du noch gemacht, das Nacheifern? Du hast vorhin schon gesagt, mit 9 Jahren gingst du den E-Mädchen vom HSV. War denn damals der Traum da, richtig Fußballerin zu werden und vor 57.000 hier im Volksparkstadion zu spielen?
Klar, der Traum schon, aber ich glaube, hätte ich das damals geäußert, hätte jeder gesagt, alles klar, geh mal wieder kicken im Garten. logisch, dass man sich damit mal auseinandersetzt, in jedem Fall. Die letzten Jahre, es ist ja auch international dann echt gewachsen, also es kam nur voll zu bekommen und all solche Geschichten, dass das möglich ist, war klar, ist immer noch was anderes, dass man dann selber in den Genuss kommt und das greifbar wird, aber ganz ehrlich, das, was am Sonntag abgelaufen ist, übersteigt komplett das, was ich mir jemals hätte erträumen können, geschweige denn vorgestellt habe.
Wenn man auf die Anfänge, die Tom eben angesprochen hat, kommt, war es für dich denn eigentlich auch klar, dass du dann da beim HSV anfängst, gleich im Verein zu spielen? Oder auch im Grunde wäre es wahrscheinlich auch nur der HSV geworden, oder? Also mit schon der Leidenschaft schon?
Ja, also ich gehörte ja auch so weit dazu, oder zu meiner Laufbahn, dass ich einmal ein Jahr auch bei Henschied Ulzburg war, weil die damals schon zweite Liga gespielt hatten. Und es hat schon krass die Raute auf der Brust gefehlt, das muss ich echt sagen. Also damals war es extrem klar, ich will zum HSV. Nun kann man das als Neunjährige ja auch gar nicht einschätzen. Ist man gut genug? Wie läuft das überhaupt? Erster Verein, erste Mannschaft, in der man ist. Aber seitdem gehören der HSV nicht zusammen. Ja, habe da jegliche Jugendmannschaften durchlaufen. Letztens selber mal geguckt. Ich glaube, mein Debüt bei den Frauen waren ja irgendwie 2013 oder 14 irgendwie so in den Dreh.
24. Also echt, August 2014.
Also echt schon eine ganze Ecke her. Und ja, also, dass man da gefühlt verheiratet ist, bleibt natürlich nicht aus, aber ist natürlich schön, wenn man den Herzensverein dann auch über so lange Zeit vertreten darf.
Du sprichst dein Debüt gerade an, 2014 war das mit 16 Jahren, aber so zwischen 9 und 16, wie war die Entwicklung so? Du hast ja schon in der Mädchenmannschaft gespielt, die auch noch nicht, es war noch nicht so verbreitet, dass es überall Mädchenmannschaften gibt, aber wie hast du diese Entwicklung und einfach deine eigene Verbesserung miterlebt zwischen denen bis zum Bundesliga-Debüt?
Ja, man durchläuft natürlich erstmal die Jugendmannschaften, dann wird natürlich auch Hamburger Auswahl irgendwann ein Thema. Da war ich relativ schnell dann drin, auch viele Spiele da gesammelt. Dann gibt es die Länderpokale, wo man sich dann nochmal bundesweit misst. Und da versteht man es natürlich schon und merkt man, okay, da könnte was gehen, in welcher Form auch immer oder wofür es dann am Ende auch reicht. Aber Ja, ich bin ein sehr, sehr fröhlicher Mensch, ein Mensch, der sehr aus den Emotionen und der Freude heraus lebt. Und so ist es auch auf dem Platz. Ich muss mich einfach wohlfühlen, ich muss dabei Spaß haben. Und das war immer der Treiber. Und weder meine Familie noch ich habe da mir selber den Druck gemacht zu sagen, ja, ich muss jetzt das schaffen oder ich muss jetzt unbedingt da und dahin wechseln oder der nächste Schritt muss das sein. Nee, ich wollte beim HSV spielen, ich wollte bei meiner Familie sein. Und ich wollte Freude an dem Sport haben. Und für mich war immer klar, auch als es deutlich schlechtere Phase bei den HSV-Frauen gab, ich möchte mit diesem Verein das Maximum erreichen, was geht. Und da möchte ich alles für geben. Und das scheint zumindest seit dem 9. Lebensjahr und der E-Jugend an ganz gut geklappt zu haben.
Wenn du es jetzt gerade einmal ansprichst, dieses der HSV hat ja nun auch mal diesen Makel 2012 einfach die erste Mannschaft abgemeldet zu haben. Da warst du kurz davor, da oben auch anzukommen. Wie war das damals für dich? Also auf einmal wird oben der Kopf abgeschnitten, wo man irgendwie hin möchte, so gefühlt.
Ich glaube, ich war damals in der C-Jugend, also ein paar Steps hätte ich da noch gehen müssen. Deshalb habe ich so gar nicht ehrlicherweise richtig mitgeschnitten, geschweige denn daraus ableiten können, okay, was heißt es denn jetzt langfristig für einen selbst? Da hatte ich ja in dem Moment auch überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Am Ende des Tages ist seit der Zeit viel passiert. Ich glaube, im Nachgang wissen alle, dass es keine gute Entscheidung war, die man jetzt nur mit Taten und den Entwicklungen, die jetzt auch eingeschlagen wurden, die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Ich glaube, das ist passiert und glücklicherweise hat sich der Weg dann mit dem HSV zusammen weiter gelohnt, sodass wir jetzt dann hoffentlich auch ab Sommer wieder da sind, wo wir hingehören.
Woran hast du dich damals orientiert? War das dann eher der Männerfußball, den du verfolgt hast? Wer waren deine Vorbilder?
Ja, klar. Also ich glaube, als so Fußballbekloppte, so fair muss ich sein, ich gucke wirklich alles rauf und runter. Also bis zur dritten Liga, England, Italien, Spanien, das Wochenende ist immer pralle voll. und klar hat man da vor allem im Jugendalter, weil die Präsenz und Social Media da vom Frauenfußball auch nochmal was ganz anderes ja war oder es noch gar nicht gab, gab es da viele männliche Vorbilder, klar, ein voran war es Cristiano Ronaldo eine lange Zeit, aber dann jetzt auf dem deutschen Markt quasi ist es Mario Götze, daher auch die Rückennummer 19, die er bei der Nationalmannschaft dann auch hatte. Aus meiner Sicht extrem spielintelligenter Spieler, der auch nicht viel die Öffentlichkeit sucht, extrem schlauer Bursche, zumindest das, was ich mir an Meinung dazu bilden darf und fand ich zur damaligen Zeit echt so das Fußballtalent in Deutschland. Und er hat auch seinen Weg gemacht, auch auf seine Art und Weise. Und fand ich sehr, sehr inspirierend an der Stelle.
Wenn du sagst, du schaust Fußball eigentlich alles rauf und runter, ist jetzt immer noch so. Wie schaust du ein Spiel?
Uff, gute Frage. tatsächlich schaue ich es mit Vorberichten und allem drum und dran. Das gehört dann auch noch dazu. Aber ich schaue es wenig analytisch oder taktisch. Das fast gar nicht. Das finde ich auch ganz gut, dass mir das gelingt, da nicht wie so ein, wie es glaube ich viele Trainer meistens haben, da alles bis ins letzte Detail analytisch zu betrachten. Hier und da passiert es mir dann auch, wo ich sage, wieso läuft der denn so an oder warum kappt er denn nicht ab oder warum jetzt nicht das Spielprinzip? Da kassiere ich auch nochmal einen bösen Blick von meinem Freund dann, der auch noch sagt, schalt doch mal ab. Aber nee, sonst ist es wie jeder normale Fußballfan auch, ist es einfach die Freude am Sport und dann dem Erlebnis, das man dann sich ansieht.
Ja. Jetzt sind die Namen Cristiano Ronaldo und Mario Götze gefallen. Jetzt müssen wir natürlich einmal auch nochmal nach HSV-Spielern fragen. Wer war da derjenige, der dich inspiriert hat?
Klar, Van der Vaart war es. Ne? Ja. Also meine allererste Rückennummer war auch die 23. Die in Van der Vaart begründet war. Das war schon ein Ding, als der damals kam und mit den Champions League-Auftritten und der ganzen Zeit, die dann auch folgte, der war da sehr, sehr lange mein Idol, das muss ich schon zugeben.
Hängen entsprechend auch ein paar Van der Vaart-Trikots bei dir im Schrank, oder?
Klar, ja. Auf jeden Fall.
Wir wollen einmal noch darauf kommen, diese Vereinbarung, die man damals so hatte. Du hast beschrieben, natürlich würdest du gerne als Profispielerin auch kommen. Das bedeutet aber im Fußball natürlich auch bei den Frauen auch noch immer was anderes. Wie war es damals mit Schule und eigentlich das erste Standbein, muss man ja sagen, nämlich den Beruf und die Ausbildung so anzugehen?
Es gab eine ganz, ganz klare Regelung bei uns zu Hause. Schule hat immer Vorrang. Und solange da alles gut läuft, konnte ich beim Fußball machen, was ich wollte und so viel spielen, wie ich wollte. Aber das war ganz klar, Hausaufgaben müssen gemacht sein, Noten müssen stimmen und dann ist das alles in Ordnung. Das war zum Glück der Fall. Also ging das alles recht reibungslos, aber ich muss sagen, es lehrt einem ja auch noch disziplinierter zu sein, zu wissen, okay, ich habe in der Schule oder in der Ausbildung, jetzt im Job, die Verantwortung, der muss ich gerecht werden und auf der anderen Seite dann auch weiterhin im Sport. Ja, natürlich ist es auch da schon ein Spagat gewesen zur Schulzeit. Man muss aber auch sagen, als ich dann mein Abitur gemacht hatte, 2016 war es, da war auch der deutsche Frauenfußball ja noch ein anderes Standbein, als es das jetzt ist. War noch überhaupt nicht dran zu denken, dass das eigentlich ein Hauptjob auch sein könnte, mit dem man A, seinen Lebensunterhalt verdient, aber B, halt auch im Blick hat, was passiert denn nach der Karriere. Und da schließt sich der Kreis, weil das war ein Riesenrat von Opa, der es ja nicht anders gemacht hat und immer sagte, hab ein zweites Standbein. Und das hat genauso hohe Priorität und immer im Auge haben, was man halt nach dem Fußball macht. Und entsprechend habe ich so immer mit aufgenommen, habe da meinen Weg gefunden. Aber ich weiß auch, dass es nicht normal ist, zu arbeiten und dann am Sonntag vor 57.000 zu spielen und Montag wieder bei der Arbeit zu sitzen. Das erfordert schon ja viel Organisation, auch viel Verzicht und Disziplin. Aber ich kenne es so nicht anders. Ich habe das immer so gemacht und muss sagen, dass ich da auch sehr, sehr froh drum bin, weil das auch manchmal hilft, den Fußball halt Fußball sein zu lassen, andere Themen zu haben und dann mit dieser Freude und dem Spielwitz dann auch wieder anzugreifen.
Über Beruf wollen wir uns gleich sicherlich noch mal ein bisschen unterhalten. Wir haben jetzt aber einmal jemanden aus deiner Schulzeit auch.
Moin Leute, hier ist Linus Bruhn, Musiker und Content Creator, unter anderem auch beim HSV. Und mit der lieben Vicky habe ich Abi gemacht. Vicky, ich sende liebe Grüße zu dir. Und meine Frage an dich ist erstens natürlich dann aus unserer Schulzeit, was war dein Lieblingsmoment aus der Schulzeit und dein Lieblingsmoment in deiner Laufbahn beim HSV? Denn seit ich dich kenne, war schon HSV immer große Sache oder du hast schon immer beim HSV gespielt. Und denk immer dran, nicht A wie Anton, sondern A wie David Alaba. Liebste Grüße.
Den Insider musst du uns auch mal erklären.
Ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Es war irgendein Schulfach. Gerade in der Oberstufe hatten wir viele Kurse zusammen, Linus und ich. Und es war so Multiple-Choice-Fragen. Und er kam nicht auf die Antwort und ich saß relativ nah und sagte, und habe es immer wieder zugeflüstert. Aber es kam einfach nicht an und irgendwann ist mir echt der Kragen geplatzt und sagte, meine Güte, wie David Alaba. Ne? Und so ist es dann irgendwie im Kopf geblieben. Nie hat jemand verstanden, geschweige denn gewusst, was gemeint ist. Aber ja, so ist das Ding in der Zeit entstanden. Und seitdem gibt es manchmal echt auf ein paar Insta-Stories oder so immer nur oder Kommentare unter irgendwelchen Beiträgen, muss man mal suchen, wo einer von uns beiden immer nur wie David Alaba schreibt.
Das Geheimnis ist damit gelüftet, was dahinter steckt. Wird aber sicherlich nicht der schönste Moment der Schulzeit gewesen sein, den du da zurück erinnerst. Wer ist das oder was ist das?
Tatsächlich war es immer die Bundesjugendspiele, weil es auch da einmal ein Fußballturnier gab, was unter den Klassen ausgetragen wurde. Klar, ich glaube immer, wenn man auf die Schulzeit zurückblickt, sind es gar nicht so die einzelnen Momente, sondern es war immer die Pause, das Zusammensein, genau solche Anekdoten wie eben. Und es sind gar nicht so die Schulfächer an sich, aber ja, wir hatten gar nicht so viel Sport auf der Schule, wo ich war und da war das Sportfest, so hieß es dann irgendwann, tatsächlich ein Festtag für mich, auf den ich mich immer gefreut habe. Und an dem auch immer die große Frage war, welches Trikot ziehe ich denn heute irgendwie dann auch an?
Und Linus fragt noch nach dem schönsten HSV-Moment.
Klar, gut, da muss jetzt Sonntag fallen.
Ja, ne? Muss, aber
rhetorische Frage.
Das in jedem Fall, ich glaube, es gibt so, so viele schöne Momente, auch bei Jugendturnieren damals. Jeder Aufstieg, den wir mitgemacht haben, ist immer was Besonderes. Aber klar, dass das von Sonntag kaum zu übertreffen ist, muss ich schon sagen, ist, wenn man dann im Spielertunnel da steht und dann hört man Stübi den eigenen Namen irgendwie schreien und die Massen rufen deinen Nachnamen. Kriege ich jetzt gerade noch Gänsehaut, wenn ich nur drüber spreche. Das wird da immer in Erinnerung bleiben.
Abgesehen von dem Spiel, waren es vorher dann auch die großen Spiele, Viertelfinale ebenfalls, Volksparkstadion, DFB-Pokal gegen St. Pauli am Millerntor, oder sind es da noch andere Momente, die so in deinen Kopf kommen beim schönsten HSV-Moment? Also.
Ja, also klar, das sind so die Ad-Hoc-Erinnerungen, die ich mit vielen Menschen dann auch teilen konnte, aber ich erinnere mich an letzte Saison, das 4-3 gegen Meppen, liegst 3-0 zu Hause zurück und überrollst dir in der zweiten Hälfte. Das sind Emotionen, die kommen denen von Sonntag schon sehr, sehr nah, weil es da einfach um das Spiel ging. So gibt es sehr, sehr viele Begegnungen, die man da hatte, die überragend sind und extrem schön. Aber ich glaube, wenn du danach fragst, ist das vom letzten Jahr gegen Meppen echt noch sehr präsent.
Über schöne HSV-Momente wollen wir später noch sprechen. Jetzt reißen wir einmal diese Doppelbelastung zwischen Beruf und Berufung und deren Vereinbarkeit irgendwie an. Du hast eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau dann gemacht. Woher die Affinität? Wie kam das zustande?
Das ist eine gute Frage. Man hat ja so Berufsorientierungstage irgendwann auch. Und für mich war klar, okay, der Weg Fußballprofi kann was werden, aber ich möchte auf jeden Fall auf der anderen Seite auch für meine berufliche Zukunft sorgen. Und dann habe ich mir schon zu Schulzeiten irgendwie Gedanken gemacht. Man macht ja Praktika und hatte da schon eine kaufmännische Affinität. Und dann kam das Thema mal auf, was willst du denn machen? Und dann, ich glaube, wenn man jeden Jugendlichen fragt, heißt es häufig keine Ahnung, weiß ich nicht. Hatte da eine große Affinität dann auch für die Immobilien, auch aus der Familie heraus irgendwie begründet, und dann habe ich das Ding einfach gestartet und bereue es zu keinem Zeitpunkt, also war echt ein Glückstreffer, konnte da schon zu Ausbildungszeiten extrem viel Verantwortung auch übernehmen, und ist genau die Branche, die ich dann auch weiterverfolgt habe.
Ja, du hast das Ding einfach gestartet und folgende Person war dabei.
Hey Vicky, hier ist Juli. Du fragst dich jetzt sicherlich, warum du mich hier hörst. Als wir uns damals kennengelernt haben in der C-Jugend beim HSV, waren wir, glaube ich, 11 oder 12 Jahre alt und haben beide damals schon vom professionellen Fußball geträumt und noch viel mehr, irgendwann mal im Volksparkstadion auflaufen zu dürfen. Jetzt hast du es geschafft und ich war live dabei am Sonntag vor 57.000 und stand als deine beste Freundin voller Stolz auf der Tribüne und hab dir zugeschaut. Und ja, wir haben beide neben dem Fußball die gleiche Ausbildung absolviert. Und daher weiß ich im ganz Kleinen, wie schwierig es ist, den Spagat zu schaffen zwischen Berufsleben und dem Fußballspielen. Und du fragst dich jetzt sicherlich immer noch, warum du mich hier hörst. Ich darf dir heute eine Frage stellen. Und ich frage mich das tatsächlich immer wieder. Und ich stelle sie dir jetzt, weil ich glaube, viele Zuschauer oder Hörer, besser gesagt, fragen sich das auch. Wie sieht dein Alltag mit Training, mit Berufsleben als Fulltime-Job und Privatleben aus? Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen und trotzdem Woche zu Woche so zu performen und immer abzuliefern? Also in diesem Sinne, fühle dich ganz doll gedrückt und bis ganz bald. Ciao.
Juli Nachtigall, deine beste Freundin.
Genau. echt jetzt auch schon lange. Also gut, dass Sie es erwähnt. Auch da irgendwie über den HSV halt kennengelernt und da eine Freundin fürs Leben gefunden. Ja, kaum ein Mensch kennt mich besser als sie. Deshalb trifft sie da auch echt ins Schwarze. Wie ist es vereinbar? Keine Ahnung. Also frage ich mich manchmal selber, wenn ich dann abends im Auto sitze und denke, was war das denn heute eigentlich wieder für ein Tag? Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Der Alltag beginnt morgens zwischen 6 und halb 7. Ich stehe auf, gehe zur Arbeit. Klar ist auch da, man hat immer im Hinterkopf, du musst dann und dann los, um halt beim Training zu sein. Mittlerweile haben wir frühere Trainingszeiten, aber die waren auch lange mal bis 21 Uhr irgendwie. Dann gehst du nach Hause, im besten Fall hat ein Rewe noch auf, wo man sich nochmal mit einem Einkauf bestücken kann. Dann ja, ist es nochmal Haushalt machen und dann beginnt der Tag am nächsten Tag aufs Neue. So war es und ist es teilweise ja ganz, ganz regelmäßig. Und ja, wie ich vorhin schon kurz sagte, das erfordert viel Verzicht. Klar hat man trotzdem ein Privatleben, es gibt auch mal freie Tage, aber da ja gebührt auch ein Riesendank meinem ganz, ganz engen Umfeld, weil sie mich da genauso nehmen, genauso verrückt, da irgendwie beide Wege halt mit Vollgas zu bestreiten. Und da bleibt tatsächlich leider nicht mehr ganz so viel Zeit für vieles andere. Und ja, braucht da auch einfach ganz, ganz viel ja, Motivation, halt dieses Pensum irgendwie aufrechtzuerhalten.
Es bedeutet ja vor allen Dingen auch Rücksicht von dem Arbeitgeber, der das ja auch wissen muss. War das immer vereinbar in den Zeiten auch, dass du da auch noch so intensiv dem Fußball nachgehen konntest und spielen konntest auf dem professionellen Ebene?
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl bei meinem alten Arbeitgeber als auch jetzt bin ich sehr, sehr dankbar. Wir haben es immer beidseitig ganz, ganz transparent kommuniziert. Auch jetzt, dass ich jetzt gegen Mittag hier sitze, ist halt nur möglich, zum einen, weil sie mir extrem viel Vertrauen schenken und wissen, dass ich meine Arbeit da sehr gewissenhaft mache und auf jeden Fall mich sonst auch im Zweifel abends nochmal hinsetze, wenn es halt sein muss. In dem Fall ist es dann halt natürlich ein Geben und Nehmen, aber da hat mir glücklicherweise bisher noch kein Chef, den ich hatte, Steine in den Weg gelegt, sondern hat immer alles versucht möglich zu machen, dass ich dann an Medienveranstaltungen, an Auswärtsfahrten, die dann vielleicht nochmal freitags losgehen. Jetzt hatten wir ein Spiel unter der Woche letztens. Das ist dann ja auch nicht so einfach, das alles irgendwie zu vereinbaren. Aber da kriege ich vollstens Support, bei dem ich weiß, dass der nicht selbstverständlich ist. Also ich glaube, da gibt es genug Arbeitgeber, die verständlicherweise, weil die Arbeitskraft ist dann nicht da, das vielleicht auch anders sehen. Aber da habe ich Riesenglück mit meinen Chefs bisher gehabt und habe es auch jetzt.
Inwieweit vermengen sich die beiden Welten? Also auf der einen Seite das Berufsleben, auf der anderen Seite der Fußball, insofern, dass du vom Schreibtisch was mit auf den Platz nehmen kannst und vom Platz vielleicht auch was adaptieren kannst für dein Leben im Büro? Also merkst du da so einen Austausch?
Ich glaube, den gibt's immer. Ich könnte jetzt nicht konkret sagen, es ist das und das, aber wie es eben kurz erwähnt, ich durfte viel Verantwortung tragen in meinem Erstjob. Ja, und da mit brenzligen Situationen umzugehen, vielleicht auch mal in der Kritik zu stehen, sich äußern zu müssen, ja, unangenehme Situationen zu überstehen, das hilft dann auch schon extrem, weil man wird nur schlauer in den Situationen, wenn man sie mal durchlebt hat, die kann dir keiner erzählen, sondern du musst sie selber mal spüren. Und da gibt's beidseitig immer mal wieder Erfahrung, auch die ich dann vom Fußball ins Berufsleben transferiere, definitiv. Also ich glaube, das geht aber jedem so, der Situationen im privaten Umfeld schon mal erlebt hat und hat dann vielleicht eine Parallele in der Berufswelt. Das geht schon Hand in Hand, auch wenn ich bei beiden, glaube ich, ein und dieselbe Vicky bin. Gibt es ja auch manchmal, dass sobald man ins Berufsleben steigt, dann ist man auf einmal jemand ganz anderes oder auf dem Feld auf einmal jemand ganz anderes. Da bin ich zum Glück ein und dieselbe und kann mir von beiden Kuchen so ein bisschen immer was abschneiden.
Und auf dem Feld bist du auch dieselbe Vicky wie im Privatleben?
Also würde ich zumindest behaupten, ja.
Ja, also Lubina war hier, die hat gesagt, sie ist auf dem Feld dann doch ein Tick anders auch.
Kann ich bestätigen, privat. Ja.
Zum Beispiel, genau.
Nee, klar, aber da ist tatsächlich ja jeder anders.
Ja.
Natürlich ist man auf dem Feld auch nochmal emotionaler und schreit mehr rum, als man es vielleicht privat tut, aber nee, ich glaube, da bin ich schon relativ identisch unterwegs.
Du hast eben so ein bisschen so by the way gesagt, manchmal frage ich mich das auch, wie ich das alles koordiniere und organisiere. Hattest du auch mal dir selber die Frage gestellt, vielleicht, warum mache ich das alles noch so in der Intensität in beide Richtungen? Oder gab es diesen Moment eigentlich gar nicht?
Doch, klar. Den gibt es und den gibt es auch immer mal wieder, weil es, wie gesagt, eigentlich das Maß an Belastungsfähigkeit manchmal auch überschreitet. Und dann gibt es die Momente, aber die sind relativ leicht zu beantworten. Es macht beides Spaß. Ich möchte auf gar keinen Fall mit dem Fußball aufhören. Die Gier ist weiterhin da alles zu erreichen. Und dann legt sich das Ganze auch wieder. Aber wie gesagt, ich denke auch, das ist völlig in Ordnung, dass das mal dazugehört. Ich muss nur selber für mich irgendwann halt wissen, wo ist dann auch mal die Ruhezeit, die ich mir vielleicht selber geben muss, wo ja ist es dann vielleicht auch mal sinnvoll zu sagen, das funktioniert heute einfach nicht, weil solche Situationen kann es auch immer mal wieder geben. Aber der Treiber ist halt diese undefinierbare Gier und der Spaß, den man halt irgendwie intrinsisch mit sich trägt. Und der beantwortet dann so Fragen wie, ich weiß auch nicht, wie es geht, mit einem ganz klaren Ja und man macht weiter. Ja.
Bist du auf jeden Fall so eine, in Anführungsstrichen, 100%-Vicky, die in beiden Feldern halt so mit voll viel Disziplin und Ehrgeiz bei der Sache ist. Da habe ich mir die Frage gestellt vorhin, inwiefern wird man da mit den Jahren besser und entwickelt auch eine Strategie, wie man sich Freiräume schafft? Vielleicht wird man routinierter oder ist das gar nicht möglich, weil man ja auch in beiden Bereichen immer weiter will? Also beruflich auf der einen Seite und beim HSV seit 2016 bis wieder bei den HSV-Frauen hat sich ja auch professionell wieder was eine Menge getan. Die Strukturen sind besser geworden.
Ich glaube, ich werde da auf jeden Fall immer besser, weil mit zunehmender Lebenserfahrung hat man irgendwann so die Skills und Tricks und weiß, seinen Körper besser einzuschätzen, weiß vielleicht auch, okay, das macht jetzt gerade keinen Sinn, nochmal eine Einheit draufzupacken, oder es macht jetzt auch keinen Sinn, den Tag noch mehr mit Termin voll zu bomben, sondern dann lege ich halt beruflich was vielleicht auch in die nächste Woche. Da geht schon was und ich glaube, auch darüber ist es halt möglich gewesen, mit der zunehmenden Professionalisierung beim HSV trotzdem das weiterhin beides zu schaffen. Aber klar ist, dass die sportlichen Ansprüche da natürlich auch immer größer und mehr werden. Wir werden auf jeden Fall demnächst über zwei Einheiten am Tag sprechen müssen, zwangsläufig. Das heißt dann Vormittagseinheiten. Das sind dann Themen oder Konflikte, die wir behandeln müssen. Aber ich bin da immer ein Mensch, der sagt, geht nicht, gibt's nicht. Also irgendwie muss es vereinbar sein, irgendeine Lösung muss es geben, wenn es denn alle irgendwie wollen. Und so ist es, also berechtigt, dass du dir die Frage stellst, die stelle ich mir dann auch manchmal. Ist das dann vielleicht auch einfach so oder kann man noch was verbessern? Aber da sind wir immer recht kreativ in dem, wie wir dann versuchen, alles möglich zu machen.
Bist du generell ein Mensch, der schwer Nein sagen kann?
Ja, ganz schlimm. Ja, total.
Stelle ich mir schwierig vor. Ja.
Definitiv. Also weder beruflich noch beim Sport ist es da einfach Nein zu sagen.
Und Anschlussfrage noch, wie viel Strukturiertheit in seinen Abläufen gehört eigentlich dann dazu? Weil das wird ja auch wahrscheinlich nicht nur dir so gehen, sondern vielen allen. Frauen, die in der Bundesliga, zweiten Liga spielen, ja auch genauso. Geht das eigentlich, wenn man völlig unstrukturiert ist?
Weiß ich nicht, da ich es zum Glück nicht bin. Ja. Aber ich glaube, es ist dann deutlich schwieriger, weil dafür sind zu viele Termine, die viele andere Spielerinnen, wie du es gerade sagst, auch haben werden, um Beruf und Sport da zu vereinbaren. Und je besser man das für sich organisiert, desto einfacher wird es. Ich glaube, die Quintessenz, wenn du dann nicht organisiert bist, ist, dass du eins von beiden halt nicht mehr tust, weil ja das Gefühl aufkommt, dass es halt nicht zu vereinbaren ist. An dem Punkt stehe ich zum Glück nicht, aber habe natürlich auch über meinen Karriereweg schon die ein oder andere Mitspielerin auch gehabt, die genau an dem Punkt war und entsprechend dann meistens doch dann den Weg gewählt hat, mit Fußball aufzuhören. Auch da gibt es genug. Man muss aber auch dazu sagen, dass es sehr, sehr viel verlangt ist, da wirklich jeden Tag, jede Minute komplett durchzutakten, komplett durchzuplanen. Teilweise, ich kenne es bei mir bei der Arbeit, kurz nochmal aufs Handy zu gucken, was sagt die Verkehrslage, passt mein Abfahrtzeitpunkt jetzt noch oder passt der nicht mehr, um dann rechtzeitig zu kommen. Also das sind ja schon alles Themen, die sind bis ins letzte Detail dann irgendwie ja auch zu berücksichtigen. Und ich glaube, man kann da niemandem Vorwurf machen, der dann nicht beide Wege geht, weil es ja leider noch so ist, sich hoffentlich vielleicht irgendwann ändert, dass das nicht mehr notwendig ist. Aber davon, glaube ich, sind wir noch ein paar Schritte entfernt.
Man entwickelt da bestimmt, genau wie du sagst, so Rituale. Man guckt dann immer bestimmte Sachen. Das muss man ja auch alles erlernen durch Erfahrung. Ich muss gucken, ob wieder Stau ist, damit ich losfahren kann. Gibt es auch bestimmte Rückzugsorte oder andere Dinge, die du tust, wenn du an bestimmte Punkte ankommst, wo du denkst, jetzt geht es vielleicht zu weit? Wie nimmst du dir eine Auszeit? Wie gehst du damit um?
Auszeiten gibt es ehrlicherweise selten, weil es da häufig so ist, wenn ich mir einen Urlaubstag bei der Arbeit nehme, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass ich trainingsfrei habe. Also frei in beiden Jobs quasi fällt seltenst übereinander. Aber natürlich ist, sofern entweder mal kein Training ist oder ich mir einen Urlaubstag im Beruf nehme, schafft das schon mal Luft, weil es ist ein Job weniger an dem Tag in dem Moment. Und das hilft meistens schon zusammen mit Zeit mit der Familie, mit meinem Freund, mit Freunden, da einfach die Akkus wieder aufzuladen. Und ja, dann beginnt es auch schon wieder von vorne, die Lust, was zu tun. Und meistens sind es dann freie Tage, wo man doch irgendwie Sport macht. Also so schließt sich auch da der Kreis.
Und es helfen auch Freunde in der Mannschaft. Und davon wollen wir jetzt mal eine hören.
Hey Vicky, hier ist Toni, oder wie du sagst, Fischi. Ich habe hier die Ehre, dir eine Frage zu stellen. Und beim Überlegen habe ich gemerkt, wie viel wir schon zusammen auf dem Platz erlebt haben. Aber ich muss sagen, wenn ich an dich denke, dann kommen mir direkt auch immer sehr viele Momente neben dem Platz in den Kopf, sehr viel schöne und lustige. Zum Beispiel erinnere ich mich immer sehr gerne an unsere legendären Mannschaftsabende während der Regionalliga-Zeit in deiner zwar sehr schicken, aber auch kleinen Wohnung. Und hierzu wollte ich schon immer mal wissen, wie du es eigentlich wirklich fandest, wenn wir 15 bis 20 Spielerinnen mal wieder in deiner Küche und auf deinem Balkon standen. Und warst du immer wirklich gern die Gastgeberin oder hat es dich ab und an vielleicht auch mal genervt, dass beim Mannschaftsabend viele von uns direkt gedacht haben, ach perfekt, Vicky, wir können ja mal wieder alle zu dir. Genau, vielleicht kannst du ja dazu mal was sagen.
Antonia Fischer, langjährige Wegbegleiterin mittlerweile bei HSV 2, aktiv.
Ja, liebe Grüße erstmal, Fischi. Tatsächlich genervt hat es nie. Auch das war früher so. Ich war und bin unfassbar gerne Gastgeberin. Warum auch immer. Meistens hat man mehr Aufwand und muss vor- und nachbereiten. Aber es macht unfassbar viel Freude. Und wie sie es schon beschreibt, also gerade die ein, zwei Jahre, die sie da beschreibt. Also ich glaube, jeder Mannschaftsabend hat irgendwie bei mir stattgefunden. Es wurde gar nicht mehr gefragt. Es wurde mir einfach nur das Datum mitgeteilt. Und dann waren alle da. waren aber immer unfassbar coole Abende. Auch da war eine Phase, wo wir extrem eng als Team waren. Gerade auch durch solche Abende und Erlebnisse dann zusammen. Von daher klar zu beantworten. Ich habe sehr, sehr gern gemacht, außer das Putzen danach. Aber das war immer echt cool mit den Mädels dann zusammen. Und man kennt es doch selber, laue Sommerabende irgendwie auf dem Balkon zu verbringen, da braucht es nicht viel mehr.
Wie wichtig sind solche Abende als Mannschaftssportler?
Total. Ich glaube, sie sind ein Riesenfundament und mindestens mal genauso wichtig wie das, was auf dem Platz passiert. Weil ich verbringe mehr Zeit mit meinen Mannschaftskameradinnen als mit der Familie. Das ist de facto einfach so. Wir verbringen ganze Wochenenden zusammen, wenn wir unsere Auswärtsspiele haben. Ich glaube, jeder, der mal eine lange Bustour mitgemacht hat, wenn du irgendwie 12 Stunden aufeinander hockst, weißt du auch alles von den Menschen. Deshalb, diese Abende sind durch nichts zu ersetzen, durch kein Trainingslager, durch kein anderes Teambuilding. Und ja, dürfen auf gar keinen Fall irgendwann einfrieren.
Wie müssen wir uns die Teamabende vorstellen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber was durfte nicht fehlen, gerade du als Gastgeberin, wenn du gefragt warst?
Gute Stimmung einfach. Es hat viel von Spontanität gelebt und hängt natürlich auch immer von der Konstellation ab. Auch da stelle ich manchmal selber fest, wenn ich dann sage, Mensch, weißt du noch damals, und mittlerweile ist gar keiner mehr da, der die Geschichte nachvollziehen kann und damals noch da war. Aber ja, einfach Spaß haben. Es gibt manchmal Spiele, die man spielt. Natürlich geht man hin und wieder auch mal zu welcher Zeit auch immer dann mal auf den Kiez, wenn die Saison vorbei ist oder was auch immer. Das ist immer ganz, ganz abhängig davon, wer so in der Truppe ist.
Konntest du dir eigentlich vorstellen, eine Einzelsportart jemals zu betreiben, wenn du, also weil so ein Mannschaftssport lebt ja auch davon, dass man gemeinsam auf dem Feld, also nicht nur sich so privat dann auch vielleicht versteht, sondern auf dem Feld etwas macht?
Ich glaube nicht. Also mit Tennis habe ich es ja mal versucht. Hat auch echt Spaß gemacht. Aber als Mannschaft ist es schon noch was anderes. Ich wüsste auch gar nicht, wie so ein Druck empfinden, wie Sonntag halt ist, wenn man alleine diesen Sport betreiben würde. Ich glaube, das wäre echt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich bin froh, genauso wie es ist. Aber wer weiß, vielleicht wäre der Weg auch mal anders gelaufen und ich würde eine andere Sportart machen. Aber ich denke, wenn man irgendwie dieses ja, einmal Mannschaftssportler, immer Mannschaftssportler dann in sich trägt, dann kennt man es halt auch einfach nicht anders.
Wenn du den Umgang mit dem Druck ansprichst, jetzt vielleicht auch gezielt nochmal, wenn wir das Spiel von Sonntag betrachten, bist du da jemand, der gezielt so den Austausch auch dann sucht? Also wie schafft man es da, als innerhalb der Mannschaft vielleicht den Druck zu verteilen oder sich selbst nicht zu viel Stress zu machen?
Boah, da hat jeder echt so seinen eigenen Umgang mit. Also es gibt Spielerinnen, denen hast du das gar nicht angemerkt. Es gab Spielerinnen, die waren sehr in sich gekehrt. Da hat man ja auch so über eine Saison hinweg das Gefühl, wer tickt wie. Ich bin da zum Glück nicht Teamnervosität, sondern ja, früher war ich extrem nervös. Also gerade in den Jugendbereichen haben mir richtig die Knie gezittert vor Spielen teilweise. Aber das hat sich dann ehrlicherweise irgendwann verwachsen. Und ja, jetzt bin ich auch beim Einlaufen manchmal noch für Witze aufgelegt. Also das ging relativ gut so die letzten Jahre. Und klar ist der Fokus da. Aber ja, so von der Lockerheit würde ich mich manchmal eher mit Thomas Müller vergleichen.
Krass. Wie kann man das erklären? Ist es dann auch so ein bisschen dieser rationale Blick auf Fußball,
ja,
den du vorhin mal angesprochen hattest?
Ja, schon. Am Ende ist es ein Spiel. Und ich glaube, irgendwann ist der Schalter mal gefallen zu sagen, egal was passiert, es passiert eigentlich gar nichts. Also alle sind gesund, allen geht es gut. Es ist ein Spiel und entweder reicht die Leistung für das, was man erreichen möchte oder halt auch nicht. Also das Spiel zu gewinnen oder halt auch nicht. Und wenn es halt nicht langt, dann versuche ich es im nächsten Spiel besser zu machen. Und das hilft schon, Dinge einfach gelassener zu sehen. Und klar, aber auch andere Menschen ticken da anders. Ich fahre mit dem Weg am besten und bin da ganz froh drum, da dann nicht mehr mit so viel Nervosität dann hadern zu müssen.
Dazu gehört natürlich auch viel Spaß, den du auch immer beschrieben hast, neben einfach dem rationalen Denken zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ein langer, langer Weg und wir wollen nochmal einmal auch zu den Anfängen mit einer ganz wichtigen Person zurückkommen.
Hallo Vicky, was soll ich sagen? Du schaffst es sogar, dass deine Mutter für einen Podcast eine Sprachnachricht aufnimmt. Ich darf deine Karriere ja nun seit dem ersten Tag an begleiten, bei Wind und Wetter am Spielfeldrand, wie du weißt. Und du kannst sicherlich erahnen, wie sehr ich mich für dich gefreut habe, dich am Sonntag vor der unbeschreiblichen Kulisse von den 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion spielen zu sehen. Ganz ehrlich, ich habe immer noch Gänsehaut. Dass du Balltalent hast, das haben wir alle schon früh gesehen. Und deine harte Arbeit und dein unerschütterlicher Trainingswille begleiten dich seitdem. Nicht selten mussten Lampen und Vasen von mir dran glauben, von dem Blumengarten mal ganz zu schweigen. Und wie du weißt, Blumenbeete gibt es ja erst, seitdem du ausgezogen bist. Meine Frage an dich. Du hast viele Tore in all den Jahren geschossen. Welches war dein schönstes oder an welches erinnerst du dich am liebsten zurück? Viel Spaß im Podcast-Studio und ich wünsche dir weiterhin gute Spiele, viele Tore, alles Liebe und Gute bei bester Gesundheit Und vor allem bleib, wie du bist. Deine Mama.
Mama Dagmar.
Ja. Da hat sie einen Punkt mit den Blumen, das muss ich hier lassen.
Es gab das Beet wirklich erst danach.
Ja, wirklich. Also sie hat es immer wieder versucht, aber keine Chance. Also ich glaube, wenn ja, das Beet gerade fertig war, da rollte da ein Ball rüber und das war oft schwierig zu beichten, wie das auf einmal wieder passiert ist.
Wie viele Vasen hast du kaputt geschossen?
Unzählige.
Auch zu viele. Ja, also auch innerhalb der Bude wurde gezockt immer.
Ja, das auf jeden Fall. Das bleibt dann ja nicht aus. Aber kleine Anekdote. Ich hatte dann irgendwann mir, ich glaube zum 13. oder 14. Geburtstag, so ein 5-Meter-Tor dann gewünscht. Wunschliste bestand irgendwie immer nur aus Sportgeschichten. Und ja, dadurch, dass wir einen relativ großen Garten hatten, ja, war immer ein strammerer Schuss dabei, der die Latte touchierte, Richtung ja, dann Terrasse flog und das Geburtstagsgeschenk von einem Tag vorher von der Nachbarin komplett abgeräumt hat. Vase war kaputt, alles andere war kaputt. Das hat mächtig Ärger gegeben. Also auch draußen mussten Vasen dran glauben.
Was war das schönste Tor, an das du dich erinnerst? Das war die Frage.
So ad hoc würde ich sagen, OZ-Pokalfinale 2019 müsste es gewesen sein. Ja, Verlängerung, Nachspielzeit und dann habe ich einen Freistoß direkt verwandelt. Wir kamen ins Elfmeterschießen und haben das Ding dann gezogen. Das war schon verrückt. Also ähnlich wie bei Stöcki, wo sie gar nicht hin wusste, wohin mit den Emotionen und überhaupt allem, war das in dem Moment auch, in dem Fall mit einem sehr, sehr schönen Ende, dem Pokalsieg. Aber ja, an das Tor erinnere ich mich sehr, sehr gern zurück.
Wir hatten auf einen Freistoß getippt, ehrlicherweise. Ja. Du bist Freistoß-Spezialistin, hattest du ja ganz zu Beginn auch schon mal angerissen. Das Thema würden wir auch gerne einmal aufmachen. Was macht für dich einen guten Freistoß aus?
Interessante Frage. Wenn ich Freistöße schieße, beschäftige ich mich ehrlicherweise nie mit der Mauer. Also sofern ich nicht realisiere, dass diese Mauer zwischen mir und dem Erfolg gerade steht, wird es meistens ein guter Freistoß. Klar eruiert man, wo steht die Torhüterin, macht die lange Ecke, macht die kurze Ecke Sinn. Aber ein guter Freistoß ist am Ende des Tages Überzeugung, weil wenn die dann im Ball steckt, dann kann was Gutes passieren. Ja, wenn in dem Schuss schon selber keine Überzeugung steckt, dann wird es halt auch nichts. Aber so habe ich dann irgendwann sehr, sehr viel trainiert im Garten, um diese Freistöße gerade aus kurzer Distanz dann auch gut aufs Tor zu bringen. Und dieses Tor ist damals exakt aus dieser Distanz entstanden, wie es halt meistens im Garten war. Ja, deshalb ist es viel Vorbereitung und viel Routine in Freistößen, aber dann halt auch die notwendige Überzeugung.
Hast du dir auch eine Mauer in den Garten noch davor
gestellt?
Ja,
ich habe mir mal so Mauermännchen gewünscht zu Weihnachten, ja. Ganz bekloppt eigentlich.
Die gab es dann auch?
Ja, ja. Die, also so,
Equipment wie ein Profi. So, ja.
Die waren damals aber noch nicht, wie es die jetzt gibt, mit so Gittern, sondern das waren so, wie so ja, stabilere Pappdinger, die an einer ja, Stange dann befestigt waren. Und ja, wenn du das Männchen mal getroffen hast, dann ist hier und da auch mal der Kopf weg gewesen. Das passierte dann, aber genau, irgendwann hatte ich dann so eine Mauer zusammen und dann konnte das Freistoßtraining erst richtig losgehen.
Hattest du da immer eine Faszination für ruhenden Ball, Freistoß?
Ja, schon. Keine Ahnung woher, aber ich liebe es, Elfmeter zu schießen. Freistöße, Ecken, das alles macht Spaß, weil da kann dich eigentlich keiner beeinflussen, außer du selbst. Und trainierst du es gut, bist du gut drauf vorbereitet und ist das Ding so gut getreten, dass keiner rankommt, dann ist es ein Tor. Entsprechend ist das der einfachste Weg, um Tore zu schießen. Und deshalb habe ich es gern gemacht. Und wenn man allein im Garten spielt, muss man ja auch ehrlich sein, ist das das Häufigste, was man tut, ruhende Bälle zu schießen.
Und sind dann in deinem Kopf auch die Situation schon, hast du dir die beschrieben? Ich bin jetzt hier im OZ-Pokalfinale und 90. Minute, ich habe noch diesen Freischuss.
Ja, tatsächlich. Also so konkret nicht, aber auch da wurden schon im frühen Alter dann irgendwelche Jubel geübt, nochmal einen Knierutscher gemacht, wenn es erfolgreich war. Also das gab's schon.
Wie wäre es am Sonntag ausgegangen, wenn du auf dem Platz gestanden hättest? Weil wir hatten auch beobachtet, dass Carla direkt heiß war, den Freistoß auszuführen. Ja, und dann am Ende hat Lisa ihn sich aber geschnappt.
Ja, ja gut, aus der Position macht halt ein Linksfuß auch echt Sinn. Ja. Aber keine Ahnung. Ich glaube, nichts von dem, was ich hier geplant hätte, wäre dann eingetreten an Jubelei. Aber ja, mega, dass wir aus so einer Situation dann auch ein Tor machen.
Definitiv. Wir wollen zum Abschluss noch einmal aufs große Ganze blicken, auf die Entwicklung, die ja bei den HSV-Frauen im Speziellen exzellent aktuell ist, aber auch im Fußball, im Frauenfußball allgemein. Also wir haben ja auch ganz zu Beginn einmal über den Hype, Medienhype und alles gesprochen. Wie nimmst du da die Entwicklung wahr, gerade weil du es ja auch noch aus einer anderen Zeit kennst?
Es ist ganz anders. Also ehrlicherweise nicht zu vergleichen mit dem, was vor, ja, ich würde mal sagen, 10 Jahren noch der Fall war. Es wird mehr und mehr. Wir profitieren natürlich extrem von den Strukturen, die sich verändern. Natürlich auch von dem, dass es Vorgaben gibt, was Lizenzmannschaften angeht, ne? Dass sie da entsprechend auch Frauenmannschaften dann stellen müssen. Es ist so fundiert anders eigentlich in allem, in der Präsenz, in dem, was an Möglichkeiten ist, an Ausstattung, an ja, physiotherapeutischer Begleitung, Athletiktrainer. Das sind ja alles Geschichten, die erstmal in der breiten ja, Masse der Mannschaften gesettelt sein müssen. Weil klar, sonst gibt es eine Spitze, aber das Fundament nicht. Und ich glaube, da sind wir auch immer noch bei, dieses Fundament einfach stabiler und stabiler zu machen in der gesamten Frauenfußballwelt und dann natürlich in der Spitze auch immer leistungsfähiger zu sein. Das ist in den letzten 10, 15 Jahren aus meiner Sicht massivst im Wandel gewesen und ist es ja auch jetzt noch, dass einfach, ja, allein jetzt, glaube ich, das Spieltempo am Sonntag echt nochmal ein ganz anderes war und auch vor den Fernsehgeräten einfach anders anzusehen war, als es noch vor geraumer Zeit halt der Fall war. Und das ist mit solchen kleinen, aber dennoch großen Maßnahmen dann natürlich auch zu begründen. Und der Weg muss weitergehen. Das ist allen Mädels, die jetzt schon spielen und die irgendwann mal so im Garten anfangen zu kicken, nur zu wünschen, dass solche Erlebnisse dann natürlich häufiger gang und gäbe und vielleicht irgendwann auch normal sind.
Wie hast du das jetzt erlebt, dass die ganz jungen Spielerinnen jetzt vielleicht euch als Vorbilder nehmen, euch hier sehen? Es waren Erstbesucher, 11.000 ist die Zahl, die kursiert hier im Stadion, die das erste Mal da waren. Es waren eine viel größere Kinder-, Familienanzahl, dass die auf euch blicken. Also wie erlebst du das gerade im Moment?
Das ist echt Wahnsinn. Also ich habe die Zahl auch schon gehört, dass es so viele Erstbesucher gab. Das ist natürlich immens. Und ich höre es häufiger irgendwie mittlerweile im Umfeld, dass es kleine Kids so zwischen, sagen, 3 bis 6 Jahren gibt, die dann sagen, ich bin Fan von den HSV-Frauen oder Bayern-Frauen oder was auch immer, aber halt nicht von den Herren. Und dass das jetzt mittlerweile der Fall ist, es sagt ja schon alles. Also das ist ein riesen Fortschritt und ich glaube, letztens bei Copa TS war ja Esther Sedlacek, die auch, ich glaube, eine kleine Tochter hat und die sagte, ja, ich möchte auch mal Einlaufkind sein, ja, aber bei der Nationalmannschaft Frauen. Und sowas ist eine ganz andere Generation, die daran dran wächst, für die sowas normal ist, ne? Das Frauenfußball erfolgreich ist, dass Frauenfußball interessant ist zu schauen und halt auch große Ereignisse mit sich bringt. Und der Wandel ist gigantisch und aber auf der anderen Seite noch im vollen Gange. Und na klar, ist das cool, wenn es da die nächste Generation am Seitenrand gibt, die einem zujubelt. Und ja, wir jetzt selber diejenigen sind, auf die man früher noch geblickt hat.
Bei den verbesserten Strukturen, was hilft dir da am meisten? Was saugst du so von diesen ganzen Sachen aus? Oder sind es eben wie beschrieben genau die Momente, die anderen gucken auf einen, die geben einen Rückenwind, dass sich das noch mehr anspornt, noch mehr zu machen und einfach weiter den Weg zu gehen?
Beides, klar. Einmal das Zwischenmenschliche, das Emotionale, was man irgendwie aufnimmt, mitbekommt und diesen inneren Trieb, den ich beschrieben hatte, ja halt noch mehr befeuert. Aber es sind auch die Hard Facts einfach. Das sind gute Trainingsplätze, gut ausgestattete Fitnessräume, Athletikräume. Wenn die nicht da wären, würden wir auch in einer anderen Form halt nur von profitieren oder deutlich weniger leistungsfähig sein, wie wir es jetzt sind. Also das ist auf beiden Seiten ohne das, was weniger wichtig ist oder mehr wichtig ist, ja, extrem signifikanter für uns und hilft uns auch an allen Ecken und Enden.
Das hast du eben einmal gesagt, so die Entwicklung ist in vollem Gange. Wo kann sie denn hinführen, wo soll sie hinführen, dass das Ganze auch nachhaltig ist und vielleicht dann die nächste Generation eben nicht mehr diese Doppelbelastung hat mit Beruf, Berufung, wie du sie erlebt hast?
Klar, am Ende ist es die Bezahlung, ne? Ich glaube, da braucht man auch nicht lange drum herum reden. Ich weiß, das wird ungern meistens gesagt, weil es soll nicht ums Geld gehen, aber am Ende muss jede Spielerin durchs Leben kommen. Am besten ein bisschen länger als die Karriere. Aber ich glaube, das Credo, nach dem man handeln sollte, ist eigentlich, dass jedes Mädchen oder auch jeder Junge, der professionell Fußball spielen möchte und das Talent dazu hat, diesen Weg auch gehen soll und kann und da halt keine Steine im Weg liegen, die ja darin begründet sind. Ja, dann musst du allerdings auf ganz, ganz, ganz viel verzichten und hast im späteren Leben einen Nachteil. Und sofern wir diese Bürde halt behoben bekommen, glaube ich, haben wir den größten Stein ins Rollen gebracht. Und das muss der Weg sein, dass einfach Träume erfüllt werden können. Und ich bin bei dir. Also das Ziel muss es in der Form auch sein, dass Doppelbelastung, die es ja auch noch in der ersten Liga gibt, das muss man ja auch einfach mal sagen. Und das ist ja Wahnsinn eigentlich. Also bei den Spielplänen und Freitagsspiele und Montagsspiele, dass da noch nebenher gearbeitet wird, ist noch abstruser gefühlt. Das muss behoben werden, um die nächsten Steps zu gehen, weil auch da wird dann wieder von mehr Leistungsfähigkeit profitiert werden, das ist ganz klar.
Für dich oder für euch als Mannschaft, das ist ja jetzt auch genau der schwere Spagat. Ihr habt dieses Erlebnis vor 57.000 Zuschauern im Rücken, im Kopf und ihr geht ja jetzt schon am Wochenende auch wieder in den Alltag zurück, habt das nächste Spiel in der Liga, wo es nicht so ist. Da ist es dann vor paar hundert Zuschauern wieder. Wie gehst du da gerade so mit um? Also wie schafft man das überhaupt in dieser Woche, gerade wenn man die anderen Erlebnisse gerade noch so vor Augen und im Kopf hat, da wieder den Fokus zu finden?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon extrem drauf. Also weil es ein nächstes Spiel ist, wir haben jetzt noch 7 an der Zahl und es ist greifbar, es aus eigener Kraft zu schaffen. Und natürlich sind solche Highlight-Spiele, kann man nicht wegdiskutieren, aber wir arbeiten jeden Tag für das, was jetzt ab Sonntag wieder passiert und dafür aufzusteigen. Und ich glaube, das war uns allen während dieser ganzen Phase aber auch bewusst. Die Hausaufgaben, die wir zu machen haben, sind in der Liga und dafür treffen wir uns jeden Tag und rackern und machen und tun. Deshalb muss ich für mich sagen, ich freue mich einfach extrem. Der Hebel ist in der Form schon wieder umgelegt. Mit dem Wissen, ich behalte es einfach im Kopf und im Herzen. Das, was ich von Sonntag mitnehmen konnte, weil das kann nur beflügelnd sein, das kann nur positiv sein für das, was wir dann ab Sonntag wieder fabrizieren. Und das ist an der Stelle zum Glück einem nicht mehr zu nehmen. Und dann geht's wieder los in der Liga.
Es spricht die Vollblutsportlerin aus dir heraus. Du bist jetzt seit 8 Jahren bei den HSV-Frauen. Was bedeutet es oder würde es dir denn persönlich bedeuten, dieses große Ziel dann auch zu erreichen? Da wird sich ja wieder ein Kreis schließen, wenn du mithilfst, den Club in die Bundesliga zurückzuführen.
Würde mir tatsächlich alles bedeuten, weil ich immer gesagt habe, als ich angefangen habe, ich möchte so hoch es geht beim HSV spielen. Und mein ganz klarer Lebenstraum ist, ich möchte auf jeden Fall einmal erste Bundesliga spielen. Und es ist zum Greifen nah, diesen Schritt auch schaffen zu können. Deshalb schmeißen wir alles in die Waagschale, was geht. Jeder Einzelne für sich schraubt nochmal an den letzten Prozentpunkten. Und ja, es wäre natürlich irre, da irgendwie die Jugend mitgemacht zu haben. Tiefphasen, Hochphasen in dem Verein, um dann wieder da zu stehen, ja, wo er hingehört, wo wir ihn alle sehen, dann hoffentlich mit einem Doppelaufstieg am Ende der Saison.
So sieht's aus. Herren, hast du auch immer voll im Blick.
Ja, total. Also auch da, wenn wir Auswärtsfahrten haben, wie viele Tablets da irgendwo stehen und überall die HSV-Herren dann geguckt werden, also da schaue ich jedes Spiel. alles, was irgendwie geht, außer wir spielen natürlich selber parallel, aber die habe ich da schon immer gut im Blick auf jeden Fall.
Nicht nur du, sondern du sagst, dass die Tablets sind aufgestellt, auch bei den Teamkolleginnen, und eine davon wollen wir jetzt noch hören.
Hey Vicky, ich bin Svea, dein Aufwärmbuddy. Zwar sehen wir uns nachher beim Training, aber trotzdem habe ich nochmal eine Frage an dich. Und zwar, welchen Sport du eigentlich gemacht hättest, wenn es nicht Fußball geworden wäre? Ja, und zweite Frage, hat nichts mit Fußball zu tun. Und zwar, was dein Reiseziel ist für irgendwann mal, wo du gerne nochmal hinreisen möchtest. Können wir auch mal zusammen hinreisen dann, würde mich freuen. Nee, kannst ja mal raushauen und ja, dann sehen wir uns später beim Training. Ich freue mich und genau, bis später.
Das war Sveas Stolt, dein Aufwärmbuddy, wie sie selber sagt.
So ist es. Auch da hat man ja wirklich Routinen und weiß, wieso jeder beim Aufwärmen tickt. Und es gibt einen Part, den man immer zu zweit macht und den machen wir, seitdem Svea jetzt dann ja auch schon einige Jahre bei den Frauen ist, immer zusammen. Entsprechend sind wir Aufwärmbuddies geworden. Sportart, ja, Tennis wäre jetzt naheliegend. Hab tatsächlich auch mal Golf ausprobiert, weil man dann mit den Großeltern mal mit zum Golfplatz gegangen ist. Das fand ich unfassbar langweilig, muss ich sagen. Also viel zu wenig Action. Basketball fand ich auch echt mal eine Zeit lang interessant. Wäre auch wieder ein Mannschaftssport gewesen. Aber ja, ich muss fairerweise sagen, es kam nie was anderes in Betracht zu tun, als Fußball zu spielen.
Aber wenn, hatten wir schon, sollte es auch eher eins mit Action sein in der Sportart und auch wahrscheinlich Körperkontakt. Basketball ist ja auch eher...
Auf jeden Fall was mit Ball, wie man merkt. Ball. der muss dabei sein. Aber ich glaube auch da gibt ja viele Fußballer und Fußballerinnen, die einfach eine Ballaffinität haben, also die in keiner Ballsportart dann irgendwie ganz, ganz schlecht aussehen. Deshalb, glaube ich, würde ich da schon die eine oder andere Sportart noch finden.
Und welches Reiseziel? Wo geht's gerne nochmal hin oder geht's öfter hin oder auch mit Svea vielleicht?
Sehr gerne Svea, let's go. Ich würde tatsächlich gern mal Südamerika genauer unter die Lupe nehmen, da war ich bisher noch nicht. Sind ja auch alle dermaßen fußballverrückt, also Brasilien, Argentinien da nochmal zu sehen. Großer Wunsch halt auch mal Boca Juniors live zu sehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, die man da hat. Und den ein oder anderen schönen Urlaubsort gibt es da definitiv und könnte ich mir schon vorstellen. Also warum nicht?
Du sagst, da war ich noch nicht, bedeutet aber, du bist auch sehr gerne auf Reisen unterwegs oder auf auch verschiedenen Kontinenten?
Urlaub macht man immer gern, würde ich behaupten. Man muss ja auch sagen, dass es beim Fußball, klar, dann die Sommer- und Winterpause gibt, wo man was reinbasteln kann. Das muss aber auch mit der Arbeit vereinbar sein. Da muss man auch erstmal Urlaub haben. Deshalb natürlich gibt es die ein oder andere Reise. Aber die Welt ist noch groß genug, da viel zu sehen. Und da gehört Südamerika auf jeden Fall dazu.
Was hast du bisher gesehen? Was hat dich vielleicht am meisten fasziniert?
Ich war einmal in New York, also sonst viel südeuropäische Familienurlaube, so wie man es kennt. War einmal in New York und in Florida und das war extrem beeindruckend. Also bei New York ist es ja auch entweder man liebt es oder man hasst es. Ich liebe es total. Es waren 4 Tage richtig intensiv alles gesehen, was irgendwie nur ging. Aber da würde ich auf jeden Fall nochmal hin und das hat auf jeden Fall Nachdruck hinterlassen bei mir.
Was ist das dann das Faszinierende an so besonders gigantischen Sachen, die dann da sind, oder ist es dann auch eventuell mal Natur?
Da werde ich immer so ein bisschen hingeprügelt. Ja. bisher nicht. Bisher habe ich das irgendwie noch nicht so für mich entdeckt. Deshalb, ich liebe Städteurlaube im begrenzten Rahmen, weil man da ja auch sehr, sehr viel unterwegs ist, dann häufig sehr viel läuft und erkundet. Aber ja, die Natururlaube oder Wanderurlaube sind bisher noch nicht so in mein Repertoire gefallen. Da sehe ich mich dann doch lieber irgendwo am Strand liegen, muss ich sagen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und auch da würde sich Südamerika ja anbieten.
Okay. Dein Aufwärmbuddy Svea Stolt hat uns zu diesem kleinen Exkurs Richtung Reisen geführt. Und wir wollen jetzt zum Abschluss auch jemanden hören, der sich mit dem Aufwärmen auskennt, und zwar euren Athletiktrainer.
Hey Vicky, hier ist Paddy, dein Athletikcoach. Ja, wir beide haben schon verdammt viel durch in den mittlerweile 8 Jahren, die wir zusammen beim HSV sind. Sei es deine große Reha nach der etwas schwereren Schulterverletzung oder die zahlreichen anderen kleinen Wehwehchen, wo wir dich jedes Mal wieder auf dein Top-Niveau, wo du dich jetzt gerade befindest, zurückgebracht haben und hart zusammengearbeitet haben, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil ich sehr, sehr gerne mit dir zusammenarbeite und mit dir sehr, sehr gerne trainiere zusammen. Aber was mir noch mehr Spaß macht und noch mehr Freude bereitet, sind unsere legendären Sprachmemos, die wir uns schicken. Und ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit, dass die lieben Podcast-Hörer auch mal in diesen Genuss kommen und du denen einfach mal deine wunderschöne Gesangsstimme zeigst. Ich steige jetzt einfach mal ein, beziehungsweise stimm einfach mal an und du steigst mit ein. Und dann wünsche ich den Podcast-Hörern viel Spaß.
Gar kein Fall.
Der Robby mit der Sonnenbrille.
Oh je.
Okay, alles klar, danke, tschüss.
Es lässt sich erahnen, dass da die ein oder andere Sprachmemo schon hin und her ging mit dem Inhalt. Paddy hat eine kleine Tochter und waren letztens auch im Urlaub, wo es in dem einen Clubhotel dieses bekannte Lied gibt, was ich auch noch aus meiner Kindheit kenne. Und seitdem wird das gerne einmal pro Woche hin und her gescheppert, in welchem, in welcher Ausführung auch immer. Paddy, echt überragender Typ, also schon sehr, sehr lange mit dabei, wie er schon sagt, auch damals noch in der Verbandsliga, glaube ich, mit uns angefangen, jetzt immer noch auch mit dem Staff-Team drin und da kennt man sich dann irgendwann auch schon ein bisschen länger und wir haben schon gesagt, wenn die sprachen, ich muss alle mal ans Tageslicht kommen, wäre nicht so gut.
Okay, also keine Kostprobe?
Nee, lieber nicht. Also ich singe zwar gerne, auch nach Siegen, aber da kann ich mein begrenztes Talent dahingehend doch ganz gut einschätzen.
Okay. Bleibt also unter Verschluss.
Ja, besser ist.
Müssen wir Paddy leider oder die Hörer vielmehr gesagt enttäuschen, ihr kennt's ja.
Gut, aber du bist jemand, der auch gerne Sprachminus Sonn schickt, also auch mit vernünftigen Inhalten.
Ja, total. Also klar, wenn man auch viel im Auto sitzt, dann ist es deutlich einfacher, da Sprachminus zu verfassen. Mache ich schon gerne. Je nachdem, an wen sie geht, dann ein bisschen lockerer oder ein bisschen förmlicher. Aber die sind meistens schon mit viel Witz verpackt und auch von Juli, da schicken wir uns auch immer gut was hin und her und da gibt's ordentlich mal was zu lachen.
Okay. Und Autofahrgeräusche im Hintergrund, weil es dann zwischendurch gemacht wird.
Ja, häufig.
Sehr gut. Ja, das zum Abschluss nochmal der Blick auf das aktuelle Geschehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei den letzten Spielen. Das große Ziel, das Tagesgeschäft und der Aufstieg stehen noch an. Vielen Dank für diese ausführliche Reise durch dein bisheriges Leben und für die vielen Anekdoten, die du hier den Hörern auch näher gebracht hast.
Danke
vielen Dank
euch
dafür. Und in dem Sinne wieder viel Spaß beim nächsten Spiel, viel Erfolg auf weitere tolle Erlebnisse hier auch im Volksparkstadion in Zukunft. Und wir bedanken uns bis dahin fürs Zuhören. Vielen Dank euch, bis zum nächsten Mal und bis dahin, ihr wisst es.
Nur der HSV.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.